Anton Mietz Bundesliga Season 2. Eines der beliebtesten Segmente der Saisonvorschau ist der Taktikteil mit Tim. Und so heißt es dieses Jahr ATA. Ask Tim Anything. Unser Taktikexperte stellt sich im Gespräch mit Yannick euren Fragen. Danke fürs Mitmachen und viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zu dem Sonderteil in der Saisonvorschau, der sich großer Beliebtheit erfreut, das habt ihr schon gehört. Ja, und ich darf Tim begrüßen. Moin.
Moin, Yannick. Schön, hier zu sein.
Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, die zahlreichen Fragen, die aus der Hörerinnenschaft gekommen sind, zu beantworten.
Ja, zahlreich. Also, ich bin total beeindruckt und begeistert von, was hatte ich gezählt? Über 40 Fragen oder so. Das ist schon gut.
Ja, ich hoffe, die Leute haben Zeit mitgebracht. Das dauert ein bisschen länger wahrscheinlich als die Folgen, die sie bisher gehört haben dieses Jahr.
Ja, was soll ich sagen? Es ist Sonntagabend und ich habe mir gerade ein koffeinhaltiges Getränk aufgemacht.
Das ist gut. Ich habe hier auch koffeinhaltiges Getränk stehen. Sollte helfen. Dann lass uns doch einfach mal, bevor wir hier noch lange Klönschnack halten, ins Thema einsteigen. Den ersten Block, das sind auch nur 3 Fragen, habe ich genannt, Persönliches. Und Sorgi fragt sich über Blue Sky, unterbrichst du deinen Schlaf, um innerhalb von Minuten ein neues Spielerprofil zu erstellen oder machst du es einfach, während du von Taktik träumst?
Grüße an Sorgi an dieser Stelle. Ich träume generell gar nicht mehr so viel von Taktik. Vielleicht stumpfe ich ein bisschen ab oder so, aber es gab so Zeiten, da habe ich mir, also es kommt vielleicht wieder im Verlauf der Saison, dass ich dann auch mal irgendwie davon träume, wie da was geknackt werden kann oder eben nicht oder so. Und wir haben ja diese Saison mit Spielerprofilen beziehungsweise mit den Zeitpunkten so ein bisschen Pech gehabt, beziehungsweise ich finde es ja auch super angenehm, wenn da Transfers beim FC St. Pauli so wie Kai aus der Kiste kommen, ne, und man wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, Spielernamen noch nie gehört und so. Ich finde, das ist immer ein Zeichen dafür, dass da im Scouting irgendwas, also dass da nicht nach Namen gescoutet wird, so wie es viele andere Clubs machen, sondern dass da Leute eine Idee dabei haben. Und genau, diesen Sommer wurden wir ein, zweimal richtig auf dem falschen Fuß erwischt, was das angeht, ich auch. Und dann, wir haben uns ja eine Zeit lang einen Sport draus gemacht, das Spielerprofil dann möglichst zeitnah zu veröffentlichen, irgendwie, dass wir es vorher fertig schreiben und dann 2-3 Minuten danach. Und ja, klar, manchmal hat man ja auch, das kann ich vielleicht mal ausführen, wir haben natürlich, halten wir Ohren und Augen offen, was Gerüchteküche angeht und versuchen auch bei jedem Gerücht mal so eine Wahrscheinlichkeit ranzubappen. Und irgendwann ist so ein Break erreicht, bei dem wir sagen, okay, das schreiben wir jetzt vor, das Spielerprofil, und setzen dann alles in Bewegung. Und da gab es aber diese Saison gab es so ein paar, bei denen haben wir überhaupt nicht kommen sehen. Und da haben wir auch nicht. Wir haben natürlich auch ab und an mal so einen kleinen Kontakt irgendwo hin, der uns da mal was steckt. Aber das hat diese Saison oder diesen Sommer gar nicht so gut funktioniert, was ich persönlich aber auch ziemlich cool finde, weil es ein Zeichen dafür ist, dass im Verein viele Leute dicht halten und allgemein das ja auch nicht nach außen dringt, also dann von Beraterseite und so sich da auch viele dran halten. Also ist irgendwie, finde ich das ganz angenehm, das dieses Jahr zu haben. Und wir haben dieses Jahr, muss ich auch ehrlich sagen, das kann ich hier, glaube ich, einmal loswerden, wir haben ein Profil geschrieben, was wir nicht veröffentlicht haben. Und der Spieler, der hat heute bei Hannover gespielt.
Alles klar. Jetzt googeln die Leute nebenbei, wie heute die Aufstellung bei Hannover war. Und man muss ja wirklich sagen, du hast es ja schon geschildert, dass du da vor allem so schnell bist mit den Profilen. Das wird ja teilweise schon erwartet. Also ich habe auch irgendwo schon mal gelesen, die Leute glauben Transfers erst, wenn sie bei uns vorgestellt werden. Soweit ist es schon gekommen. Weiter mit der nächsten Frage von Pete, die er im Blog unter der Lage von Donnerstag war, das glaube ich, gestellt hat. Was für dich der größte Aufreger der letzten Saison war? Er hat da so, wenn er die Redax gehört hat, hat er da so einige vor Augen, sagt er.
Ja, bei der Redax haben wir ja natürlich, ja, Mike und ich auch viel Spaß dran gehabt, dass wir so ganz bewusst Gegenpositionen einnehmen, einfach damit wir ein bisschen mehr diskutieren können. Aber die Frage ist schon spannend, weil ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und es gab schon so ein paar Aufreger. Ich roll das mal von hinten auf. Ich fand die, ich weiß gar nicht, ob es ganz von hinten ist. Doch, ja, ist ganz von hinten. Das Foul an Elias Saad bei Werder Bremen, das fand ich, frage ich mich heute noch, wie man da zu der Entscheidung kommen kann, das ist kein Elfmeter. Und das war ja später auch so, dann war da irgendwie in der Zusammenfassung beim ZDF oder so, sagte der Kommentator, ja, nein, das ist kein Elfmeter, der stellt sich selber an Bein und so. Und da frage ich mich dann immer, wie kann das überhaupt passieren, dass es da eine andere Meinung gibt? Und da habe ich mich fürchterlich drüber aufgeregt und hatte dann ja ich habe ja dann auch mal einen größeren Artikel dazu geschrieben, ob es so eine Art strukturelle Benachteiligung gibt von kleineren Clubs im Vergleich zu größeren Clubs und ob es diesen Bayern-Bonus gibt. Den Bayern-Bonus gibt es auf jeden Fall und es gibt auch eine Benachteiligung von kleineren kleineren Clubs. Es gibt auch eine Benachteiligung von Auswärtsteams und. Der nächste große Aufreger ist sondern zu Hause gegen Dortmund gewesen, als Weißhaupt da von Benzi Baini umgerammt wurde irgendwie und das auf ein völlig klarer Elfmeter gewesen ist. Und dann bin ich noch ein bisschen weiter zurückgegangen und das ist eigentlich der größte Aufreger, den ich hatte. Und ich verstehe Aufreger nur als Schiedsrichterentscheidung, ne? Also es gab mit Sicherheit noch mehr Aufreger, aber Schiedsrichterentscheidung, weil ich glaube, die Frage zielt auch darauf ab, weil wir da viel in der Redax drüber diskutiert haben, dass Dominic Kohr überhaupt spielen konnte, durfte gegen den FC St. Pauli am Millerntor, war schon an sich ein Aufreger wert, dass er sozusagen die ersten Spieltage, dass er damit durchgekommen ist mit all dem, was er gemacht hat. Das fand ich schon bemerkenswert, dass er es überhaupt bis zur 88. Minute geschafft hat, ohne gelbe Karte in diesem Spiel. Das fand ich auch schon bemerkenswert. Und ja, dann passiert, was passieren musste, so ungefähr. Elias Hart wird da schwer verletzt. Und da fand ich das irgendwie, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt und man sieht immer den Impact, den das hat auf solche, also sowas nicht, ne? Also Dominic Kohr, klar, der sieht dann gelb dafür und Elias hat verletzt, tut mir leid, habe mich bei dem gemeldet und so. Aber was das bedeutet, wenn ein so wichtiger Spieler wie Elias Hart bei so einem Club, wenn der dann 3-4 Monate komplett ausfällt, da ist mir dann manchmal, dann denke ich dann so, ja, wenn du so Arschloch-Fouls machst, weißt du, dann, das ist einfach scheiße. Und da muss man sich irgendwie was überlegen. Also es geht einfach nicht. Und da, Plessin hatte es damals richtig gesagt, man muss die Spieler schützen. Also man muss solche Spieler besser schützen vor solchen Spielern, ne? Also vor jemandem wie Dominic Kohr, der davor, ich weiß nicht, was da los war mit dem in der Zeit. Ja klar, das war schon immer ein harter Spieler, aber da die ersten Wochen Bundesliga-Start, was der da alles gemacht hat und womit der überall durchgekommen ist, da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie kann das überhaupt? Ich rege mich schon wieder drüber auf. Aber ja, das war der größte Aufreger für mich während der Saison, das Foul von Dominic Kohr an Elias Hart.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe damals auch geschimpft wie ein Rohrspatz auf jeden Fall und ist vielleicht in der kommenden Saison der einzige Grund, das Spiel Mainz gegen Augsburg zu gucken, wenn Elias sich vielleicht nochmal rächen kann. Gut, weiter im Programm. Letzte Frage zum Persönlichen. Betrifft so ein bisschen, ja, sagen wir mal, deinen zweiwöchigen Arbeitsalltag. Es sei denn, du fährst auch auswärts mit und sitzt auf der Pressetribüne. Aber wie sehr nervt es dich, dass du da nicht stehen kannst?
Ich kann da tatsächlich stehen. Und das mache ich auch. Nicht immer. Aber ich sitze ganz außen auf der Pressetribüne. Kann also, wenn ich einen Schritt nach rechts mache, dann bin ich da auf der Treppe und da stehe ich. Und da stehe ich auch ab und an während der Spiele. Stand letzte Saison relativ viel, weil ich gemerkt habe, oder ich war letzte Saison, habe ich schon gemerkt, ich bin ein bisschen emotionaler geworden irgendwie. Weniger abgeklärt oder weiß ich nicht, weniger mit Fokus auf taktische Dinge. Habe auch gemerkt, dass ich zwischendurch dann so im Nachgang an Partien, dass ich so gewisse taktische Elemente von denen ich dachte, die erkenne ich auf jeden Fall, dass mir die einfach nicht aufgefallen sind, weil ich so emotional bin dann, weiß ich nicht, St. Pauli gegen Gladbach zu Hause war zum Beispiel so ein Spiel, da ist mir so eine taktische Umstellung, da haben die ab 60 nach der 60 Minuten Tag umgestellt und das ist mir einfach nicht aufgefallen, ne? Was mir natürlich, also ich war natürlich voll im Spiel und voll dabei und so und es ist mir einfach nicht aufgefallen, dass da von Fünfer auf Viererkette oder andersrum, ich krieg's gerade nicht mehr genau zusammen, dass es umgestellt wurde und da habe ich viel gestanden. Und ich habe mir für die neue Saison vorgenommen, dass ich wieder mehr Fußball gucke und weniger emotional bin, aber ohne Garantie, dass ich das hinbekomme. Also letzte Saison viele Heimspiele, die waren doch echt sehr emotional, auch bei mir. Das ging vielen mit Sicherheit auch so, aber genau, auch auf der Pressetribüne. Und da stehe ich dann auch zwischendurch gerne mal auf, schimpfe wie ein Rohrspatz und. Also ich würde behaupten, so ganz so unterschiedlich, abgesehen davon, dass ich, wenn überhaupt, nur leise mitsinge, bin ich gar nicht von dem vorherigen Dasein im Stadion.
Sehr schöne Einordnung. Ich hoffe, die Frage von Meckerecke ist damit beantwortet. Und wir kommen zum zweiten Block. Den habe ich genannt Taktik allgemein und Regelwerk.
Oh, tolle Fragen. Super Fragen dabei. Freue ich mich jetzt schon drauf. Leg los.
Fangen wir erstmal an mit einer kleinen Spitze gegen unseren Stadtnachbarn. Lukas fragt, ob der HSV uns aktuell zwanghaft kopiert, was die taktische Ausrichtung angeht.
Ja, weiß ich nicht. Also genau, das ist ein bisschen spitzfindig, glaube ich, formuliert. Nein, die werden uns nicht zwanghaft kopieren. Die wollen da ihren eigenen Stiefel durchmachen. Aber man sieht jetzt in den Testspielen, die kriegen den Laden hinten, haben die echt Probleme, den dicht zu kriegen. Also es würde ihnen wahrscheinlich gut tun, wenn die ein bisschen mehr St. Pauli riskieren sozusagen. Aber das passiert natürlich nicht und funktioniert vor allem nicht von heute auf morgen. Das ist ja beim FC St. Pauli auch über Jahre entwickelt worden, diese defensive Stabilität. Und die haben ja, also ich weiß gar nicht, die haben jetzt schon wieder 5 gefangen oder so, ne, am Wochenende.
Ich verfolge keine Testspiele vom HSV, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube, die haben 5-1 verloren gegen Freiburg. Es war irgendwie ein längeres Testspiel und davor haben sie ja zu Hause gegen Lyon 4-0 verloren und so. Und ja, die haben auf jeden Fall, also nicht den besten Testspielsommer. Aber wie aussagekräftig sowas ist, weiß man natürlich nicht. Und man hat ja jetzt vor Saisonbeginn, hat man ja gedacht so, oder vor Vorbereitungsbeginn hat man gedacht, wow, mit Köln und dem HSV sind 2 richtige Schwergewichte reingekommen. Das sind sie auch, zweifelsohne, wenn man sich anschaut, was für Spieler die verpflichten, in was für Gehaltsgefügen, mit was für Gehaltsgefügen die unterwegs sind und, Etat und so. Und genau, da hat man erst gedacht so, oh, wie soll man das schaffen? Inzwischen merkt man, ja, okay, man kann das auf jeden Fall schaffen. Also es ist jetzt nicht kein Ding der Unmöglichkeit und so, ne? Weil man dann auch beim HSV und in Köln auch mit kleineren Brötchen backen muss, ne? Wenn Marius Bülter irgendwie zu Köln wechselt, der ja in Hoffenheim ja jetzt nicht die allergrößte Rolle gespielt hat, formuliere ich mal so, oder dann der Königsdörfer zu Nizza geht und der HSV da auch gar nicht so viel Handhabe hat, natürlich ordentlich Geld dafür kriegt, aber den hätten sie 100%ig gern gehalten. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie das wollten. Aber gehe ich von aus, also mit Königsdörfer kannst du ja auch in die erste Liga gehen, das ist ein guter Kicker. Aber das ist schon, da merkt man schon, ja, okay, dass die kochen auch nur mit Wasser, auch wenn da natürlich ein bisschen mehr Geld drin schwimmt, aber...
Ja, das hatte ja der Gast, den ich für den HSV da hatte, ziemlich am Anfang von dieser Saisonvorschau, hatte ja auch gesagt, dass man da sich so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen Bodenständigkeit eingekehrt ist, man alles wieder ein bisschen vernünftiger macht. Schauen wir mal, wie nachhaltig das ist. Und naja, nur weil man eine taktische Ausrichtung vielleicht sich beim Stadtnachbarn abguckt, heißt ja nicht, dass sie gut funktioniert, wie wir anscheinend in den Testspielen gesehen haben könnten.
Ja, und also taktisch abgucken, also Dreierkette, Fünferkette, respektive Fünferkette, das ist halt super en vogue gerade, ne? Das machen halt richtig viele.
Okay, also haben weder wir noch die da das Rad neu erfunden.
Ja, sowieso nicht.
Dann 2 Fragen so ein bisschen zum Regelwerk oder zu dem, was vielleicht an Neuerungen zum Teil ja auch schon kommt. Also erstmal die Frage, sollte es deiner Meinung nach eine fixe Netto-Spielzeit geben und wie stehst du zur halbautomatischen Abseitserkennung, fragen sich Flipper und Desaster.
Ja, Grüße an Flipper, mit dem bin ich sehr eng verwandt, deswegen weiß ich, in welche Richtung diese Frage abzielt, weil wir darüber schon mal persönlich gesprochen haben. Ja, Netto-Spielzeit bin ich ein, oder ich sag mal so, ich störe mich immer daran, wenn eine Nachspielzeit 3 Minuten dauert und ich weiß, eine Nachspielzeit insgesamt in einem Spiel irgendwie 5 Minuten gibt's Nachspielzeit und ich weiß, die Nettospielzeit, die schwirrt irgendwie bei 60 Minuten rum oder so. Das halte ich für eine komplette Farce. Dann kann man es auch einfach gleich lassen und dann lässt man es einfach auslaufen und fertig ist. Grundsätzlich finde ich, das verschwimmt jetzt alles so ein bisschen mit Regeldiskussion, Regelwerkdiskussion. Ich finde, man kann da durchaus ein bisschen mutiger sein und auch die TraditionalistInnen, die sagen, Spiel dauert 90 Minuten und so, das kann man mal ein bisschen auflockern und Dinge mal so ein bisschen anders betrachten, weil das eben, man muss ehrlich sagen, es ist teilweise super unattraktiv, wenn ein Team 1-0 führt und einfach ab Minute 20 anfängt auf Zeit zu spielen. Auch der FC St. Pauli macht das, machen alle, weil es da keine... in den Regeln nur so eine halbe Handhabe gibt, würde ich mal behaupten. Ja, klar, Zeitspiel machen Schiedsrichter, aber man könnte es ja viel, viel besser fixieren sozusagen. Es gibt ja jetzt bei Torhütern diese 8-Sekunden-Regel, die jetzt von 6 auf 8 gemacht wurde, aber die 6-Sekunden-Regel wurde nie durchgesetzt und jetzt sind es halt 8 Sekunden und da gibt es ja jetzt so eine Handhabe. Warum macht man das nicht mit allen Situationen, die es gibt? Warum muss bei einem, nach einem Freistoßpfiff, warum sagt man da nicht, okay, du hast ab jetzt Pfiff ist erfolgt und du hast, sobald der Schiedsrichter den Ball freigibt, hast du 10 Sekunden, um den zu spielen. Mhm. Warum macht man das nicht? Oder warum sagt man nicht, okay, da ist irgendwie was passiert und ab dem Moment, ab dem der Schiedsrichter gepfiffen hat und anzeigt, wer den Ball hat, also wer den weiterspielen darf, darf ein gegnerischer Spieler den Ball nicht mehr berühren. Das kann man ja auch machen. Das ist ja auch eine ganz einfache Regel, dass man sagt, okay, du fässt ihn jetzt nicht mehr an, trickst ihn jetzt nicht mehr weiter, schießt ihn jetzt nicht mehr weg, wirfst ihn irgendwie oder gibst ihn nur so halbgar zum Gegenspieler oder so. Oder Einwurfregel, ne, dass du dann irgendwie nicht irgendwie den Ball, der Spieler, der den Ball hochnimmt und sich dann an die Linie stellt, der wirft auch ein und tut dann nicht so, als wenn er einwerfen will und gibt ihn dann zum anderen Spieler, der dann doch noch kommt und so. Da kannst du ja auch sagen, du hast 15 Sekunden, bis du einwirfst oder so. Ich habe das mal, als diese Frage kam, habe ich mir jetzt am Wochenende mir zweite Liga angeschaut und mal so ein bisschen die Zeit beachtet, wie lange sowas teilweise dauert, na, Abstoß, Einwurf, Freistoß. Ey, da vergeht so viel Zeit, gerade die Teams, die wirklich die Zeit haben. Und ja, manchmal gibt es gute Gründe dafür, dass Zeit vergeht. Spieler verletzt oder Schiedsrichter diskutiert noch oder. Aber SchiedsrichterInnen könnten ja theoretisch also es könnte ja die Regel geben, pass auf, wenn der Schiedsrichter pfeift, ab dann tickt die Uhr. Und ab dann hast du 10 Sekunden Zeit oder 15 Sekunden Zeit, um was auszuführen. Das kann man ja festschreiben, kann man ja einfach sagen. Könnte man machen. Und dann bräuchte man diese Netto-Spielzeit, dann würde man das so ein bisschen auswählen. Also so ganz Netto-Spielzeit, das weiß ich nicht, ne? Wenn der Schiedsrichter abpfeift und dann stoppt und so, weil da dauern Spiele, die werden dann, also vor 2,5 Stunden wird man nicht fertig, glaube ich, wenn man eine richtige Netto-Spielzeit einführt. Weil, wie gesagt, Netto-Spielzeit 60 Minuten um und bei, in den Ligen unterschiedlich. In der zweiten Liga ist es, glaube ich, noch weniger Netto-Spielzeit. Aber ja, das wäre halt irgendwie immer wieder Zeit anhalten und so. Ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig umsetzbar. Man muss das ja auch in die Ligen runterkriegen, also in den Amateurbereich runterkriegen. Aber gerade diese Regeln mit Zeit einhalten, die man hat, um gewisse Dinge auszuführen oder so, das finde ich eigentlich total, also sowas fände ich wie sinnvoll, weil es nervt kolossal, wie wenig Fußball teilweise gespielt wird. Das nervt mich fürchterlich. Und ja, man kann ja auch sagen, okay, wir spielen 60 Minuten, ist die Netto-Spielzeit, dann spielen wir auch nur 60 Minuten. Dann könnte man die Netto-Spielzeit einführen und sagen, okay, eine Halbzeit dauert ab jetzt 30 Minuten und aber Netto-Spielzeit, das heißt mit gestoppter Uhr, das müsste man dann auch machen. Ja, also es gibt viele Ideen, ich finde das bemerkenswert oder ja, ich finde es positiv, dass es da inzwischen diesen Schritt gibt in Richtung Torhüter, dass die 8 Sekunden haben und das so ein bisschen fester gezurrt wurde. Dass man da ein bisschen mehr drauf wartet. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen ein Pilotprojekt ist, um das auch bei anderen, in anderen Bereichen durchzusetzen, weil du hast ja viel Zeit, in der einfach nichts passiert auf dem Fußballplatz und die musst du das, ich könnte jetzt hier sozial-theoretische Studien damit irgendwie kommen oder irgend sowas aufstellen, dass junge Menschen ja eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, weil nur noch kurze TikTok-Videos und so, da muss immer was passieren und so. Und das ist, Fußball ist dann eher so ein Slow-Project, ne? 90 Minuten, ein ganzes Spiel 90 Minuten und dann hast du zwischendurch der Ball im Aus und passiert gar nichts mehr, so ungefähr für eine halbe Minute oder so. Genau, und ich finde auch die Frage, die ja auch mit dran war, halbautomatische Abseitslinien, grundsätzlich alle Regeln, alle technischen Neuerungen, die das SchiedsrichterInnen-Gespann unterstützen, finde ich gut. Es ist so schwer, Dinge zu erkennen auf dem Fußballplatz. Und ja, klar, alle sehen es besser und ganz oft denken Leute, wie kann man das nicht sehen? Aber ja, das gibt's. Die Geschwindigkeit ist so krass im Fußball. Und da finde ich jede Hilfe sozusagen, die ein SchiedsrichterInnen-Gespann bekommt, finde ich gut. Deswegen jede technische Neuerung finde ich gut und hilfreich.
Ja, vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass sie dann auch funktionieren muss. Also ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Techniken, die wir jetzt schon mittlerweile haben, bis die überall auch gut funktioniert haben. Dann waren irgendwelche Linien nicht erkennbar oder konnten nicht gesehen werden oder so.
Genau, das gibt's natürlich immer noch und damit muss man auch, also damit kann man ja auch ganz offen umgehen und sagen, ja, hier kalibrierte Linie, wir kriegen das gerade nicht hin, weil wir ein technisches Problem haben. Dann ja, super ärgerlich. Aber so what? Es ist immer noch besser, das zu haben, als es komplett nicht zu haben. Auch wenn es dann mal irgendwann mal nicht funktioniert in dem Moment oder mal 2 Minuten länger dauert oder so. Also finde ich immer noch besser. Und ja klar, dann regt man sich manchmal auf und denkt, hey, warum dauert das so lange, bis die eine Linie ziehen? So, aber genau, gab ja auch schon Situationen, dass die das einfach nicht hinbekommen haben, weil das die Technik komplett gestreikt hat und die gar keine Linie ziehen konnten und so. Ist dann so und ist trotzdem, finde ich, das immer noch besser, als wenn man da keine technische Hilfe hat, weil die Fehlerquote, also auch wenn man sich immer drüber aufregt und so, und ich finde das im Stadion auch manchmal echt unangenehm, dass man dann irgendwie, man hat gejubelt und so und dann kommt auf einmal dieses Geräusch vom Video Assistant Referee, dass da irgendwas noch überprüft wird und so, das finde ich total nervig und trotzdem ist, was das Regelwerk angeht, was die Korrektheit von dem Fußballspiel angeht, ist es ja trotzdem besser. Wird es trotzdem fairer. Und ja, klar, auch mit technischen Hilfsmitteln passieren Fehler, sei es immer noch ein subjektiver Wahrnehmungsfehler, Kommunikationsfehler zwischen VAR und FeldschiedsrichterIn oder einfach, dass die Technik streikt oder irgendwas. Aber trotzdem ist es in der Summe immer noch gerechter als vorher.
Okay, da könnte man sicherlich auch eine eigene Folge zu machen und wir werden einfach mal beobachten, wie das jetzt in der kommenden Saison technisch alles so umsetzbar ist. Jetzt kommt eine schöne Frage von Mörmsken. Kann man daran ablesen, wie gut das System einer Mannschaft ist, wenn Laien es eben nicht durchschauen können? Und die Frage im Anschluss, wie viele Systeme sollte ein Team beherrschen?
Also ist eine super spannende Frage, habe ich lange drüber nachgedacht und es gibt hier kein Ja oder Nein bei der Frage, weil es natürlich sein kann, dass man ein taktisches System nicht erkennt, weil da so viel, da Offensiven wollen das Teams ja immer gerne mit viel Rotation und so viel Chaos entsteht, dass dann bei der gegnerischen Hintermannschaft auch so viel Chaos entsteht und dann ist das genau das Ziel und man erkennt das nicht, weil die so viele Varianten, so viele Prinzipien haben, die dann plötzlich ineinander greifen, wann welche Räume besetzt werden oder nicht. Das ist dann gut. Es gibt aber auch ganz oft den Fall, ich habe zweite Liga geguckt das Wochenende, es gibt auch ganz oft den Fall, da sieht man nichts, weil da auch nichts ist. Also weil die auch nicht den Raum, also das irgendwie, weil die Konzepte nicht aufgehen oder die gerade nicht wissen, was sie tun und dann steht das System und dann weiß auf jeden Fall auf einmal gar keiner mehr, was gemacht werden soll. Also es gibt beide Varianten. Wenn man etwas klar erkennt, ist das natürlich, kann das natürlich zu einem Problem führen, weil man für die Gegner dann leichter ausrechenbar ist, weil da irgendwelche taktischen Elemente ganz explizit herausstechen. Die Frage ist dann, wenn es funktioniert und man sieht das und den Gegnern fällt trotzdem darauf nichts ein, naja gut, dann ist das, also dann würde ich sagen, es ist immer noch ein Vorteil, wenn die das natürlich sehen und sagen, ja okay, wir müssen einfach nur, hallo Mittelfeldraute, FC St. Pauli, wir müssen einfach nur manndeckend auf Lea Paccarada gehen, und dann bringen wir das Ganze zum Erliegen, dann wird es natürlich irgendwann zum Problem. Und daran anschließend, wie flexibel sollte ein Team sein? Grundsätzlich sieht man immer mehr diese Abkehr von fixen Formationen. Man sieht das immer mehr. Also jetzt 3-5-2, 3-4-3, wie man das auch immer nennt. Es ist inzwischen, wird das immer weniger so eine greifbare Zahl, weil das viel, viel situativer wird inzwischen. Ne? Mit Prinzipien wird ja viel gearbeitet. Und dann, ja genau, dann lässt sich auf einmal ein Innenverteidiger, schwimmt nach vorne, Erik Smith zum Beispiel, ist dann im Sechserraum, die Außenverteidiger schieben extrem hoch, dann lässt sich irgendwer anders fallen und so. Das heißt, du hast auf einmal eine komplett andere Formation. Als ich angefangen habe, vor 20 Jahren mich wirklich für Fußballtaktik zu interessieren, Gott, das ist schon 20 Jahre her, da war das noch viel weniger flexibel und viel weniger variabel, was Teams gespielt haben.
Viel statischer, ne?
Ja, statischer. Nehmen wir Frankreich 1998, damit mit den Außenverteidigern, mit der Viererkette und so. Die haben das so ganz klassisch gespielt und da konntest du, egal ob offensiv oder defensiv, die waren immer in ihren Bereichen oder Werder Bremen, Dubel, als sie das geholt haben, das ist ja ungefähr 20 Jahre her, da auch mit der Mittelfeldraut. Das war so klar auf dem Platz erkennbar, egal ob mit oder gegen den Ball, egal in welcher Situation, die waren immer irgendwie so ein bisschen größtenteils in ihren Räumen und wenn jemand ausgebrochen ist, dann wurden die Positionen nachbesetzt und. Und jetzt hast du ganz oft die Situation, dass du grundsätzlich weißt, okay, am Anfang, die spielen mit einer Dreierkette, dann fällt da auf einmal jemand dazwischen, dann schiebt einmal auf, dann rückt einer auf, dann lässt sich wieder jemand fallen, dann sind vorne auf einmal drei Stürmer, dann haben sie auf einmal eine große Breite, dann gehen die in die Halbräume, überladen da irgendwas, dann sind Räume auf einmal komplett gar nicht mehr besetzt und so. Und das ist alles, das funktioniert sozusagen nur noch abschnittsweise und eigentlich müsste man so Formationen viel, 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 wenn man wirklich denn da eine Zahl dran bappen möchte. Und ich mache das ja auch in meinen Artikeln immer noch, dass ich das irgendwie benenne, weil es total schwierig ist, über etwas zu schreiben, was man nicht benennen kann. Ne? Also man müsste sozusagen für einzelne Abschnitte irgendwie so eine Art Formation geben. Also man könnte natürlich, jetzt Blessin letzte Saison, da könnte man irgendwie 3-4 Formationen nennen, die es für einzelne Spielsituationen gab beim FC St. Pauli. 3-4-3 hat die größte Schnittmenge mit all diesen Formationen, deswegen kann man das dann irgendwie machen, aber es ist viel fluider geworden. Es ist viel, viel schwieriger geworden, das zu erkennen. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf, was ist eigentlich, ist das ein Vor- oder Nachteil? Wie gesagt, es kann ein Vor- oder Nachteil sein. Und ich denke, dass Teams immer, immer, immer flexibler werden müssen und es inzwischen fast schon auf so eine Art individuelle Schiene raufkommt. Wenn, Beispiel, wenn beim FC St. Pauli, wenn da Cisse vorne spielt, dann hat das einen Impact auf die Gesamtformation, wie die spielen. Wenn Daniel Sinani da vorne reinkommt, dann verändert das ganze Konstrukt beim FC St. Pauli. In allen Situationen. Also dann ist das einfach eine ganz andere, also das ist im Grunde eine andere Formation, obwohl da nur ein Spieler anders ist. Und obwohl ich bei beiden sagen will, okay, die spielen jetzt Mittelstürmer, so ungefähr. Aber die interpretieren das ganz anders. Und das ist halt bei jedem Spieler eigentlich so. Der eine ist lieber auf der Außenbahn, spielt da lieber. Der andere lässt sich, was weiß ich, der eine Sechser, der spielt aktiver nach vorne, proaktiver. Der andere lässt sich lieber fallen und baut von hinten auf und so. Das heißt, du bist viel individueller geworden. Und dann beeinflusst du natürlich auch als Einzelspieler viel eher so eine taktische Grundordnung, Formation und so.
Okay, das behalten wir beim Hinterkopf, wenn es nachher auch um die Aufstellung des FC St. Pauli geht.
Ja, unbedingt.
Dass das alles nicht so statisch ist, wie wir uns das dann in einem 3-5-2 oder was auch immer 4-3-3 dann vorstellen können, zumindest wie da die Spieler auf dem Platz ungefähr gestanden haben müssen. Letzte Frage in diesem Komplex und quasi ein bisschen als Überleitung auch. Die hast du gerade quasi selber auch schon gebaut, aber die Frage sollte das auch sein. Es geht um jemanden, mit dem du eine Zeit lang sehr oft telefoniert hast. Und die Frage dazu von Südler, ob seit Timo Schulz bei uns bei FC St. Pauli, taktisch der entscheidende Schalter umgelegt wurde. Also er ist so ein bisschen der Ansicht, dass der Fußball seitdem komplett anders ist, nimmt er das gefühlt wahr. Würdest du das verifizieren?
Man hat ja immer die Gegenprobe nicht. Also wir wissen nicht, Was wäre eigentlich aus dem FC St. Pauli geworden, wenn Timo Schulz damals nicht Trainer geworden wäre? Weiß man nicht. Die viele sagen, okay, dann wären wir irgendwie in der wahrscheinlich schon Drittligist geworden, irgendwie so ein Pendelverein wie Bielefeld oder so, irgendwie sowas. Hätte ja sogar noch viel, viel besser laufen können. Vielleicht wären wir schon im Europapokal. Man hat einfach die Gegenprobe nicht. Deswegen ist es immer schwierig, das irgendwie festzumachen. Ich habe auch, mir fällt gerade ein, wo du jetzt gerade Timo Schulz gesagt hast, ich habe nicht nur zweite Liga, ich habe auch dritte Liga geguckt, weil Timo ja mit Osnabrück jetzt angefangen hat. Die haben auch noch Probleme, Räume zu finden vorne. Aber wir brechen das mal runter, auch wenn wir die Gegenprobe nicht haben. Was Timo Schulz mit dem FC St. Pauli damals gemacht hat, war halt, er hat Mut eingeführt. Und er hatte das irgendwann auch mal gesagt, ich kriege das Zitat nicht mehr zusammen, aber er hat irgendwie gesagt, der FC St. Pauli ist kein Verein, der nicht mutig sein sollte, irgendwie sowas. Also das hat er andersrum gesagt, nicht doppelte Verneinung, sondern St. Pauli sollte mutig sein, so irgendwie in dem Rahmen hat er das gesagt. Und ich finde, das hat man auf dem Platz auch gesehen, das ist ihm aber dann auch irgendwann so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber wir kommen ja aus dieser Luukai-Zeit beim FC St. Pauli, nein, ist Timo Schulz gekommen und hat auf einmal angefangen, Mittelfeldraute. Und da passt es natürlich auch. Da war Burgstaller da, dann kam Mamouche noch dazu, Erik Smith kam da mit rein, Tschre war da, waren halt auch gute Kicker da. Und dann hat St. Pauli einfach so einen wahnsinnig mutigen Fußball gespielt. Und ich habe das in einem anderen Podcast beim Museum schon mal gesagt, ich habe das das eine Jahr sozusagen, wann war das, 2021, also von Mamouche war da sozusagen, da war St. Pauli ja auf dem Platz 17 oder so, ganz unten, und dann haben sie ja bis zum Sommer da mit Guido Burgstaller und so da rausgeschossen sozusagen und dann bis hier zur Herbstmeisterschaft. Ich habe das geliebt, diesen Fußball. Ich fand das so toll, das war so mitreißend, so emotional, so erfrischend irgendwie. Das war einfach, man hatte das Gefühl, okay, dagegen fällt keinem anderen Team was ein. Die ersten Vorboten hat man dann schon bekommen, dass es da auch Lösungen gibt gegen. Die Frage gibt's ja auch, kommen wir auch später noch drauf, was da wie für Lösungen gefunden werden müssen, was da auch weiterentwickelt werden muss. Aber Timo Schulz hat auf jeden Fall diesen Mut eingeführt, den es braucht, mutige Entscheidungen zu treffen. Ob er das selber genau eingeführt hat, weiß ich nicht, aber mit Timo Schulz an der Seitenlinie war auf jeden Fall, ist aus diesem, ich nenne es mal Kautschinski, Luukai, wir ganz vorsichtig, 4-2-3-1, Ewald Lien gehört da auch dazu, muss man auch, 4-2-3-1, wir gucken mal, was der andere macht und dann schauen wir mal, ist auf jeden Fall so ein Fußball geworden, der ganz mutig war, man hatte selber eine offensive Idee, die man auch umgesetzt hat, die man aber auch umsetzen konnte, vorher konnte man das vielleicht auch einfach nicht, weil die Spieler nicht da waren, die das umsetzen konnten, aber dieser Mut hat sich dann sozusagen fortgesetzt. Mit Fabian Hützler. Allein Fabian Hützler als Trainer dann hinzusetzen, ist natürlich auch total mutig. Aber da wurde dann gesagt, okay, jetzt sind wir halt ein Ballbesitzteam, jetzt spielen wir Ballbesitzfußball und jetzt ist das für uns völlig selbstverständlich, in Zonen immer noch auf kurz Flachpassspiel zu setzen, indem wir das vorher niemals gemacht hätten. Dieser Mut, der hat sich sozusagen damit irgendwie durchgesetzt. Und ja, ich finde die Unterschiede zwischen Mittelfeldraute mit Timo Schulz, wenn wir es mal runterbrechen, dann dieser krasse, dominante Ballbesitzfußball von Fabian Hützler und dann jetzt das, was Alex Blessin spielen lässt. Diese drei Trainer lassen sich taktisch unterscheiden, die sich echt richtig krass voneinander. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, Timo hat da sozusagen irgendwas grundlegend verändert, aber ich meine, der FC St. Pauli ist in der Zeit erfolgreich geworden, so, ne? Das kann man schon sagen. Und da hat natürlich Timo seine Finger mit dem Spiel gehabt. Ja, aber wie gesagt, solange man die Gegenprobe nicht hat, kann man nicht sagen, okay, seitdem ist das so, also man weiß nicht, wie das geworden wäre, wenn dann gewisse Entscheidungen nicht getroffen worden wären, so, ne? Wer weiß, vielleicht hätte St. Pauli auch mit Timo Schulz den Aufstieg geschafft. Und den Turnaround, den man damals nicht zugetraut hätte, weil dann ja auch ein paar neue Spieler gekommen sind. Janik, ich verrenne mich hier komplett in was, hol mich hier raus mit einer neuen Frage.
Sehr gerne. Wir sind ja quasi auch in deinen Schilderungen quasi schon mitten in der taktischen Ausrichtung beim FC St. Pauli angekommen. Das ist dann quasi der nächste Themenblock. Erstmal genau die Ausrichtung an sich und dann gucken wir so ein bisschen auf die Transfers, die es Stand heute so gibt. Fangen wir mit Josten an, der so ein bisschen die These aufstellt, dass er glaubt, letztes Jahr sind wir ja von unseren taktischen Ideen, von der Disziplin und Reife haben wir die gegnerischen Teams teilweise überrascht wir wurden überschätzt oder unterschätzt, so rum. Und ob du der Meinung bist, dass Blessin und sein Trainerteam da Anpassungen vornehmen können, flexibel und ideenreich genug sind, dass wir da nicht, ja, ich übersetze es mal mit ausrechenbar werden, so verstehe ich die Frage. Und wir nehmen einfach mal Max und Regner noch mit rein, wo es zum einen darum geht, dass wir ja, das geht auch schon ein bisschen in die Transferrichtung dann, dass wir da sehr viel Geschwindigkeit dazugeholt haben. Und Regner sieht so ein bisschen, dass wir entweder hohes Pressing spielen oder tief stehen und auf Umschaltmomente setzen. Beide fragen sich aber, was machen wir denn, wenn der Gegner sagt, ja, macht mal und selber gar nicht den Ball haben will. Das sind so ein bisschen die Themenkomplexe, die ich jetzt erstmal in einem Block zusammenfassen würde.
Genau, also grundsätzlich gilt, was man letzte Saison gespielt hat, man hat das schon in den Testspielen gesehen, es wird schon deutlich geändert gerade, aber um auf die erste Frage einzugehen, ja, der FC St. Pauli wurde unterschätzt, lange unterschätzt. In der Rückrunde hat man schon gemerkt, okay, gegnerische Trainer unterschätzen die nicht mehr. Medial wurde der Club aber immer unterschätzt, weil ein Aufsteiger, eher ein kleinerer Club, da ist natürlich bei allen Teams irgendwie drin im Kopf, ja, das müssen wir gewinnen, so ungefähr, ne? Und es braucht immer ziemlich lange, bis viele dann diesen Turnaround schaffen in Richtung, ja, okay, das ist ein Team, das richtig gut ist, defensiv und so, ne? Und da haben viele lange gebraucht. Viele Teams in der Rückrunde haben sie aber schon das alle begriffen und trotzdem, und damit schlage ich die Brücke zu den anderen beiden Fragen, die ja auch gesagt haben, ja, was machen wir denn, wenn ein Gegner uns den Ball gibt? Wir haben in der Rückrunde Lösungen gefunden. Gegen tiefer stehende Gegner, gegen Mainz zum Beispiel, über die hochschiebenden äußeren Innenverteidiger, gegen Gladbach. Das Heimspiel gegen Gladbach war, glaube ich, das Beste, was ich gesehen habe in der Saison vom FC St. Pauli. Aber es gab viele Spiele auch von Teams, die tief standen. Manche standen tiefer, als sie es wollten. Andere standen absichtlich tief, wo der FC St. Pauli Lösung gefunden hat, weil man dann eben auch, also ich sehe den Kader momentan so in zwei Elementen. Man hat auf jeden Fall viel Speed dazu bekommen. Das wird dem Kader extrem gut tun. Das tut momentan jedem Kader der Welt sozusagen gut, weil sich Fußball immer mehr in den letzten Jahren dahin entwickelt hat, dass Geschwindigkeit die wichtigste physische Eigenschaft ist. Die Teams sind immer kompakter geworden, also auch im vertikal kompakter geworden. Die waren ganz lange horizontal kompakt, 4-4-2, enge Kettenabstände und. Das heißt, du hast ein ganz kompaktes Feld, das zieht sich dann, ein Team, das zieht sich auf 20 Meter zusammen. Was kannst du dagegen tun? Du kannst, wenn du ständig die Tiefe beläufst, dann muss ein gegnerisches Team darauf reagieren. Das heißt, es muss automatisch tiefer werden, dann fällt es tiefer. Dann hast du vor dir mehr Raum, das heißt, sie können dich nicht so hoch pressen oder sie pressen dich bewusst hoch und dann hast du aber trotzdem immer noch die Tiefe und kannst die attackieren. Und der FC St. Pauli hat eigentlich für beide Varianten, haben die eigentlich Spieler im Kader, bei denen ich sage, ja, das funktioniert. Sie haben auf jeden Fall jetzt das Tempo, das hatten die letzte Saison nicht. Da haben sie es aber kaschieren können, weil man eben ja ein paar smarte Spieler dabei hatte, die gute Lösungen gefunden haben. Und man hat hinten immer noch, und er ist immer noch, auch diese Saison wird er immer noch unterschätzt werden, man hat immer noch Erik Schmid, der solche Lösungen, also der Lösung findet. Hauke Wahl hat das, als er zentraler Innenverteidiger gespielt hat, auch super gemacht, dass die dann einfach als Spielmacher dann gegen tiefer stehende Teams das gut dirigieren, orchestrieren sozusagen, weil sie dann irgendwie, ja, Lösungen finden und Räume finden. die es dem FC St. Pauli möglich machen, auch gegen tiefstehende Teams zu spielen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, spielen gegen tiefstehende Teams, das ist egal, ob in der ersten oder zweiten Liga, egal, wahrscheinlich egal welche Liga, das ist immer die schwierigste Aufgabe für alle. Da zerbrechen, zermartern sich alle die Köpfe und so. Und solange man nicht, so wie der FC Bayern München, Spieler hat, die drei andere Gegenspieler völlig problemlos an der Eckfahne alt aussehen lassen können, wird man da auch immer Probleme haben, da Lösungen zu finden, egal wie die Konzepte sind. Sobald ein Gegner tief steht, man also die Tiefe nicht mehr belaufen kann, muss man andere Lösungen finden. Und ich finde, wie gesagt, da hat St. Pauli eigentlich ganz gute Schritte gemacht, gerade weil sie dann so flexibel gewesen sind und da ein paar Rotationen drin hatten. Aber ja, man sollte jetzt nicht den Maßstab anlegen und sagen, ja, da müssen wir unbedingt besser werden. Da kannst du zwei Drittel der Bundesliga, den Teams kannst du genau den gleichen Vorwurf machen, weil die auch keine Lösung, keine zuverlässig funktionierende Lösung gegen tiefstehende Gegner haben. Das ist einfach so. Das ist die schwierigste Aufgabe, die höchste Kunst, dass die so tiefstehende Gegner so zu bespielen, dass du selber nicht zu anfällig wirst für Konter. Und da dann trotzdem noch dir zuverlässig Torchancen erspielt.
Sehr beruhigend, dass es nicht nur uns so geht und dass du aber schon siehst, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ja, will ich jetzt die nächsten beiden Fragen, die sich mit dem System befassen, das hast du ja gerade im Blog davor schon so ein bisschen beantwortet, dass es dieses klassische System, also oder die klassische Aufstellung, so gesehen gar nicht gibt, dass du die vor allem dann nutzt, um zu beschreiben oder einen Zustand zu beschreiben, der sich aber sehr fluide ändert. Trotzdem fragen sich Philipp, der hat das im Blog gefragt, und Nikki Green bei Blue Sky. Zum einen, ob sich das System ändern muss, um nicht nur defensiv Bundesliga-reif zu sein. Und ja, Philipp geht so ein bisschen in die Richtung, dass er von der Formation ausgeht. Hinten Dreierkette, zwei Schienenspieler, Doppelsechs und dann bleiben ja eigentlich nur noch drei Offensive. Oder ob das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, dass das dann so ein bisschen, ja, dass die Position ein bisschen aufweichen. Wie würdest du da drauf antworten, auf diese Fragen zum System des FC St. Pauli?
Ich glaube, Dreierkette, Schienenspieler, Doppelsechs, das werden wir die ganze Saison übersehen. Ich glaube, das haben wir letzte Saison ja schon gehabt. Auch wenn die fluide, sehr flexibel, variabel interpretiert werden, die Rollen, dann wird das trotzdem immer diese Dreierkette mit zwei Schienenspielern sein und dann eine Doppelsechs. Und was dann davor passiert, das ist tatsächlich so ein bisschen das, wo ich am ehesten Potenzial sehe, dass da signifikante Veränderungen geben wird. Wobei jetzt momentan viel darauf hindeutet, dass das, dass die Veränderungen gar nicht, doch, die sind schon groß, das kann man schon sagen. Aber, ja, dass man da doch weiter auf Spieler setzt, die auch auf den Außenbahnen spielen können, die aber mehr Gesellschaft bekommen auf der Außenbahn aus dem eigenen Team, sodass sie auch häufiger mal ins Zentrum reinrücken können. Also dieses 3-4-3 ist sozusagen, was St. Pauli letztes Jahr gespielt hat, weicht so ein bisschen auf. Ich würde sagen, letztes Jahr war es vielleicht sogar teilweise ein 3-4-1-2, wenn sie Nani tiefer gekommen ist und dann eher so eine Zehnerrolle gespielt hat und dann Gilavogi vor allem immer die Tiefe attackiert hat und dann als zentrale Spitze mehr oder weniger agiert hat. Und jetzt ist es eher so eine Art 3-4-2-1. Das konnte man jetzt in den Spielen ganz gut sehen, dass dann die vormals offensiven Außenbahnspieler, die sind so ein bisschen eher in die offensiven Halbräume reingerückt. Und die Schienenspieler, die sind wesentlich höher gerückt, die haben viel, viel höher ja attackiert oder beziehungsweise sich viel, viel höher positioniert bei eigenem Ballbesitz. Das kann man schon so sehen. Was in dieser zweiten Frage mit drin steckt, inwieweit muss ich das System ändern, um nicht nur defensiv ein Bundesligist zu sein, und aber auch in der ersten Frage mit drin steht, dann blieben ja eigentlich nur noch die offensiven drei Positionen über, ist natürlich, du läufst grundsätzlich Gefahr, dass du, wenn du eine Doppel-Sechs und eine Fünferkette hast, da sind ja schon sieben Feldspieler raus, dass du zu wenig Offensivspieler hast für deine eigenen Ideen. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Das hat man auch gegen Coventry jetzt am Wochenende gesehen, in dem Testspiel, da komme ich vielleicht später nochmal zu, dass man da so ein bisschen aufpassen muss, dass man die offensiven Räume auch besetzt. Und da wurde jetzt auch diese ganz entscheidende taktische Anpassung vorgenommen, dass die Schienenspieler eben wesentlich höher positioniert sind, zumal vor allem auch beide Schienenspieler wesentlich höher positioniert sind. Manos Sayakas hat das ja letzte Saison auch schon gerne gemacht, aber jetzt sind die ja teilweise auf einer Höhe mit dem Mittelstürmer und die beiden äußeren offensiven Außenbahnspieler, die rücken ja in die offensiven Halbräume rein, das heißt, die stehen wesentlich höher und man hat einfach viel mehr Präsenz in der Offensive als in der letzten Saison. Das ist auf jeden Fall so eine Weiterentwicklung, die wahrscheinlich sogar notwendig war, weil man kann das Blatt wenden, wie man will und Ausflüchte sozusagen finden, aber ja, dass St. Pauli mit einer mit so wenig Torgefahr, die sie ja letztendlich hatten, die Klasse gehalten hat, das ist schon bemerkenswert und wäre ohne die defensive Stabilität, hätte das natürlich nicht funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Idee, der Wunsch ist natürlich, man bleibt defensiv einigermaßen stabil und hat bringt mehr offensive Power da rein. Und da würden so ein paar Anpassungen vorgenommen, die ich ganz spannend finde. Aber ich glaube, dieses 3-4-3, also diese Grundformation beziehungsweise Fünferkette, eine Doppel-6 davor, das wird man die ganze Saison übersehen. Nur ganz selten. St. Pauli hat einmal mit einer Viererkette für eine Halbzeit in der letzten Saison gespielt. Das war übrigens das, was ich nicht gesehen habe, als ich vorhin erzählt habe, dass ich zu emotional bin in den Spielen. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich erst im Nachgang, habe ich das gemerkt. Habe ich gedacht so, oh, da ist irgendwie... ist mir das aufgefallen, habe gedacht, hä, was war denn das für ein personeller Wechsel und so. Aber das habe ich während des Spiels nicht gesehen, weil ich zu emotional war.
Dann gucken wir uns mal die Transfers an. Und zwar gibt es ja erstmal die Frage von Philipp, der einfach mal ganz allgemein fragt nach einer Einschätzung deinerseits. Wen schätzt du als wichtigsten Neuzugang ein? Was denkst du, welche Zugänge einschlagen werden oder wer noch Zeit braucht? Auf welcher Position haben wir uns verschlechtert? Und also meint damit zum Beispiel die Abgänge von Treu, Saad und Gilabogi, ob die adäquat ersetzt werden konnten, deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, dass also als wichtigsten Neuzugang schätze ich Joel Shima Fujita ein, weil das ein Spieler ist, der von dem ich überzeugt bin, dass er sehr schnell eine sehr, sehr gute Rolle beim FC St. Pauli spielen wird. Und ich glaube, der ist eigentlich ein bisschen zu gut für den FC St. Pauli. Und ich schätze das ein als so eine Art glückliche Fügung, dass der überhaupt zu St. Pauli gekommen ist. Da muss man spielt natürlich die Weltmeisterschaft nächsten Sommer mit rein, dass er wahrscheinlich ich spekuliere jetzt hier, sagen wir es so, wie es ist, dass er wahrscheinlich nächste Saison nächsten Sommer bei der WM dabei sein will und sich irgendwie gesagt hat, ich möchte nächste Saison in einer Top-Liga viel Spielzeit haben. Und was sind meine Stärken? Hat er wahrscheinlich auch gut, weiß er wahrscheinlich selber. Ich schätze ihn so ein, dass er das genau selber weiß. Er kommt mit Pressing-Situationen gut klar. Er ist extrem gut im Gegenpressing, kann ein Spiel gut lesen, Spielaufbau des Gegners gut lesen. Das heißt, er hat sich bewusst, wird er sich irgendein Team ausgeguckt haben, was solche Spieler gesucht hat, was darauf setzt, dass die einen zentralen Mittelfeldspieler haben, der mutig nach vorne verteidigt. Und nach vorne verteidigen ist so ungefähr das, was Alex Blessin am meisten von seinen Spielern verlangt bei der Defensivarbeit, dass sie mutig nach vorne verteidigen. Das ist genau das, was Fujita kann. Und dann, ja, man hat ja gehört, welche Teams da sonst Interesse an denen hatten. Ich glaube, dann wurde so gerechnet, so ja, okay, wer ist denn, also wo kann ich viel spielen und was passt von der Liga her und was passt vom Spielstil her? Und da war St. Pauli einfach so der beste Fit, den es gab. Aber ich tippe darauf, wenn das alles so aufgeht, also wenn man den spielen sieht, und er sagt es ja auch ganz ehrlich, und man kann ihm das ja auch nicht verübeln, dass er sagt, ich will in die Premier League, so, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass er sagt, ja, ich fühle mich bei St. Pauli wohl und ich kann mir vorstellen, hier meine Karriere zu beenden und so. Ja, kann er vielleicht auch, aber eigentlich will er viel höher hinaus und es wirkt so, als wenn er einen ganz klaren Plan hat und sich gesagt hat, ich wechsle jetzt zum FC St. Pauli, weil ich da viel Spielzeit bekomme, um mich zu empfehlen für die WM und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht, so ungefähr. Und das ist auf jeden Fall schon ein Spieler aus einer Kategorie, da habe ich, also als ich das mitbekommen habe und gesehen habe, Fujita kommt zum FC St. Pauli und gesehen habe, was das für ein Spieler ist und so, da schlackerten mir echt die Ohren, weil ich dachte so, alter Falter, das ist jetzt ein neues Qualitätslevel, was da jetzt reinkommt in den Kader. Das, also den finde ich schon richtig, richtig gut. Da denke ich, also bei Fujita, jetzt hat man gegen Coventry auch gesehen, der ist natürlich nicht unfehlbar. Da gibt es natürlich schon noch ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren. Aber ich glaube, der wird voll einschlagen. Das ist auf jeden Fall ein Stammspieler. Gleiches gilt für Matthias MPL. Ich kürze ihn mal ab mit MPL. Der wird auch, also das ist auch ein Stammspieler. Auch wenn man bei ihm merkt, dass er noch so ein bisschen den Kontakt zum Team braucht. Zum System vielleicht nicht, aber so ein bisschen die Verbindung. Da könnte ich mir vorstellen, dass man so ein bisschen Zeit braucht. Wer auch Zeit brauchen wird, ist Oppi als Außenverteidiger. Von dem halte ich aber auch eine ganze Menge. Und das sind jetzt schon 3 Zugänge. Und ich habe noch ein paar vergessen, die ich eigentlich erwähnen müsste. Ich könnte sie alle runterbeten, weil ich finde, der FC St. Pauli hat es diesen Sommer extrem gut hinbekommen, für die eigene Spielidee Spieler zu verpflichten. Also alle Spieler, die verpflichtet werden, gehen in diesem Konzept wirklich auf. Das finde ich eigentlich total bemerkenswert, dass das irgendwie, dass sich das so durchdrückt und dass man nicht das Gefühl hat, okay, da werden jetzt Spieler verpflichtet, von denen man überzeugt ist, die haben so ein gewisses Niveau und dann gucken wir mal, wie die reinpassen, sondern es ist andersrum, man hat eine Idee und sagt, wir suchen jetzt Spieler, die passen genau in dieses System rein, in diese Spielidee rein und die verpflichten wir und wenn das nicht klappt, dann haben die wahrscheinlich Spieler 5, 6, 7 auf der Liste, die da auch so reinpassen, aber es ist halt nicht nach Spielernamen, nach Qualität von den Spielern sozusagen verpflichtet worden, sondern es ist von der Spielidee her heraus verpflichtet worden. Und deswegen ist es gar nicht so, also wer der wichtigste Neuzugang ist, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt, obwohl doch Fujita, ich leg mich da fest. Das ist schon,
alles klar,
schon bemerkenswert. Und wenn dann gefragt wird, auf welcher Position haben wir uns im Vergleich zur Vorsaison verschlechtert, dann ist schon, was Philipp da aufzählt, Treu, Saad, Gilavugi, Philipp Treu kann nicht adäquat ersetzt werden. Nicht sofort. Das ist völlig klar. Der FC St. Pauli hat jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Die haben keinen Spieler verpflichtet, der Philipp Treu ersetzen kann, sondern die haben das Positionsprofil neu definiert. Die haben jetzt einen ganz anderen Spielertypen auf der Position. Was sich allein schon dadurch äußert, dass Oppi ein Linksfuß ist und Philipp Treu ein Rechtsfuß gewesen ist und da auf der Position gespielt hat. Der interpretiert das ganz anders, spielt eine ganz andere Rolle, spielt etwas, was Philipp Treu auch nicht könnte. Und ja, ob das dann verschlechtert ist, weiß ich nicht. Der wird sicher ein bisschen mehr Zeit brauchen und hat nicht das Level von Philipp Treu, aber ist halt auch ein ganz anderer Spieler. Saad und Gilavugi, auf der Position offensive Außenbahn hat der FC St. Pauli auf jeden Fall in der Breite Substanz verloren. Das muss man schon so klar sagen.
Okay, insgesamt aber ja doch ein ganz positives Urteil oder ein Gütesiegel für die Arbeit auf dem Transfermarkt und die Idee, die man damit verfolgt. Und ja klar, es ist natürlich egal, ob du einen Namen kaufst, weil auch die geben dir ja keine Garantie, dass sie sofort funktionieren. Und sind es eher unbekannte Namen bei denen oder Namen, bei denen du dann teilweise trotzdem mit den Ohren geschlackert hast, wie du sagst. Bevor wir uns noch ein bisschen weiter mit dem Thema Transfers befassen, gucken wir erstmal auf die, die noch da sind, aber vielleicht ja nicht so die Rolle spielen könnten. Da fragt sich Reckner nämlich, geht einmal um Stevens, um Alstrand, um Banks und auch um Schmitz und Schmidt, die seiner Meinung nach ja wahrscheinlich einfach nicht so zum Zuge kommen könnten in der kommenden Saison. Was sollte deiner Meinung nach mit den, ja, fassen wir es mal zusammen, als die Jungs aus der zweiten Reihe, was sollte mit denen passieren?
Ja, ich meine, da gibt's natürlich immer die Spielersicht und die Sicht des Vereins. Ich glaube, der FC St. Pauli tut gut daran, wenn er solche Spieler hat, und würde die am liebsten auch halten, weil sie eben das Kaderniveau, das Kaderlevel sozusagen hochhalten und dass die drei, also um die jetzt mal Stevens, Alstrand und Banks da zu nennen, dass die drei mehr spielen wollen, das ist natürlich genauso verständlich. Man muss sie alle unterschiedlich bewerten oder einordnen. Bei Stevens ist es so als Rechtsverteidiger, da ist jetzt mit Pirker ein neuer Spieler gekommen, Sayakas ist noch da und wenn man sagt, man möchte jede Position doppelt besetzen und die sind da zu dritt auf der Position, dann ist da einer zu viel. Da gab es ja auch schon Gerüchte, dass er eventuell wechseln konnte, da gab es auch ja, mehr oder weniger verbrieft ist, dass der auch im Winter eigentlich schon wechseln wollte. Und dann hatte sich Sayakas auch verletzt, glaube ich. Fiel das damit zusammen? Aber hat sich auf jeden Fall zerschlagen. Ich kann mir da vorstellen, dass da noch was passiert. Verleihen, abgeben, weiß ich nicht. Ich finde Stevens immer noch einen extrem interessanten Spieler. Ich fand es sehr schade, dass er durfte U23 nicht spielen. Ich glaube, das hat ihm extrem gut getan. Aber Brexit sei Dank, er durfte, glaube ich, nicht in der U23 spielen. Sonst würden wir wahrscheinlich schon ganz anders über ihn reden. Bei Erik Alstrand, Ja, da habe ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass er ja auch unter Blessin Linksverteidiger spielt oder linker Schienenspieler gespielt hat. Eine Zeit lang auch immer noch mal wieder jetzt auch diesen Testspielsommer sozusagen auch da gespielt. Und ich fand, das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Also es war auch wirklich so, dass ich dachte so, oh ja, okay, der hat Dynamik, der ist nicht langsam, der ist auch körperlich gut. Gehört natürlich eher so ein bisschen ins Zentrum, ins offensive Zentrum. Da würde ich ihn eher so ein bisschen sehen. Ein sehr feiner Fußballer, der ja aber jetzt inzwischen schon, wann ist der gekommen? Winter, also vor 1,5 Jahren ist der gekommen und ja, hat ja noch nicht so richtig Fuß gefasst. Und ja, also irgendwann wird der auch sagen, ja, okay, ich würde jetzt gern mal irgendwie irgendwo hin, wo ich mehr Spielzeit bekomme als das, was er hat, weil er ja selbst in den Phasen, in denen es wirklich kritisch war, gut, da hat er sein Bundesliga-Debüt gefeiert, aber trotzdem nicht nachhaltig sich da irgendwie ranarbeiten konnte an die erste Elf, teilweise ja noch nicht mal an den Spieltagskader. So. Das heißt, bei Alstrand könnte ich mir vorstellen, dass er genauso wie Stevens eher ein Interesse daran hat, dass er woanders mehr Spielzeit sammelt. Bei Scott Banks, ja, das spielt dann damit zusammen, dass Elias Sato und Morgan Gilavogui weg sind und Noah Weishaupt auch weg. Da ist ein bisschen mehr Luft auf der Position von Scott Banks. Er hat mich jetzt in den Testspielen aber ehrlich gesagt nicht so richtig überzeugen können. Ich frage mich immer, ey, bei Scott Banks frage ich mich immer, warum eigentlich nicht? Weil der vom Tempo her, der ist so schnell, gerade auf den ersten Metern, dann denke ich immer, ey, lauf doch einfach los. Leg dir den Ball ganz weit vor und lauf einfach durch. Ja, weiß ich auch nicht, ob er das nicht macht. Irgendwer hatte irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war Blessin auch selber, der weiß gar nicht, wie schnell er ist. Ich glaube, das weiß er auch nicht. Also wahrscheinlich weiß er es inzwischen sehr gut, aber er nutzt es noch nicht so. Und bei Scott Banks, von dem, der hat einen geilen Zug zum Tor. Also ich fand bei seinem Club, wo er vorher war, fand ich, hat er das richtig gut gemacht und war gerade als dieser inverse Außen richtig, richtig gut. Und Scott Banks ist, glaube ich, einer der wichtigsten Spieler, wenn es um die Frage geht, die kommt ja später auch noch, wo braucht man, wo gibt's noch Bedarf? Und die Frage ist, braucht man auf der offensiven Außenbahn noch was? Dann ist die Frage, was traut man eigentlich Scott Banks zu? Was wird der irgendwie, was kann der in dieser Saison für eine Rolle spielen? Ich hatte zwischendurch in der Vorsaison, hatte ich gedacht, so, jetzt ist er soweit, jetzt kommt er da rein und setzt sich durch, dann hat er sich ja aber verletzt da mit seinem Rückenödem und so. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, aber die Chancen für Scott Banks sind diese Saison ein bisschen größer als letzte Saison. Und dann muss er aber auch in diese Rolle auch reinwachsen. Für Schmitz und Schmidt, witzig, dass die beiden so einen ähnlichen Namen haben, mit Einsatzzeiten schwierig. Also James Sands, also beide eher im zentralen Mittelfeld. James Sands ist zurück, das ist ja quasi ein Neuzugang. Und Fujita ist da. Erik Smith hat sich ja wieder in der Rückrunde sozusagen auf diese Position auch so ein bisschen reingespielt. Da muss man schon ehrlich sagen, das wird schon richtig schwer für die auf Spielzeit zu kommen. Schmitz hat ja in der U23 gespielt, ist ja auch noch, der ist ja gerade mal 18. Also die sind noch sehr jung. Blessin hat letzte Saison gesagt, dass das mit dem Herrenfußball, dass denen das gut tat. Hatte aber auch bei Schmitz schon so ein bisschen angedeutet, wie drücke ich das aus, dass man nicht nur in den Testspielen mit der ersten Mannschaft sozusagen die beeindruckenden Leistungen zeigt, sondern auch an einem regnerischen Sonntagnachmittag bei irgendwie der zweiten
Drochtersen-Assel.
Ja, Drochtersen-Assel, ja, genau. Dass man sozusagen, also dass es da schon diese Konstanz dann auch in den Leistungen braucht. Beide technisch extrem gut und gerade Schmidt, da habe ich natürlich auch die Pässe aus dem Fußgelenk, die er gespielt hat, dann in die Spitze, gerade die langen Bälle, die der FC St. Pauli ja auch mehr spielen will und so, die kann der schon richtig gut. Also der hat schon echt ein paar richtig geile Pässe gespielt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, der macht richtig, also das macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Ich glaube trotzdem, dass beide das richtig schwer haben werden, da an dieser neuen Doppel-6 da vorbeizukommen und auf Spielzeit zu kommen. Ich glaube, das wird echt schwer.
Ja, aber dann wäre ja entweder die Möglichkeit, mal zu gucken, ob es ein Leihgeschäft möglich ist oder halt eben U23 zu spielen. Das ist ja sicherlich dann auch noch eine Möglichkeit, um da Erfahrungen zu sammeln. Und auch wenn wir natürlich dann momentan dadurch, dass unsere U23 nur Regionalliga spielt, der Sprung dann trotzdem sehr, sehr groß ist, nicht nur vom
Ja, ich grätsch da nochmal kurz rein, Entschuldigung, ja, Jan, alles ich hab gut. Dir voll das Wort abgewürgt, aber es ist ja immer, man sagt ja immer, okay, man braucht die Spielersicht, wollen die mehr spielen, was haben die eigentlich vor? Lars Ritzka hat das vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass in medial viel zu wenig darauf geachtet wird, wie wichtig Spielern gutes Training ist. Und er hat ja immer gesagt, wir haben beim FC St. Pauli haben wir ein richtig gutes Trainingslevel. Es macht richtig Spaß, wenn man es als Job begreift, hier zu arbeiten, weil es richtig Spaß macht im Training und man merkt, wie man sich selber weiterentwickelt. Das heißt, man sagt immer, ja, junge Spieler müssen spielen. Aber junge Spieler brauchen auch gutes Training und im Herrenbereich. Wenn diese Perspektive, also wenn man sozusagen als junger Spieler sagt, ja, okay, ich habe hier Bock, ein Jahr lang von James Sands zu lernen, so ungefähr, dann kann man das natürlich auch so machen, dann könnten die das auch so interpretieren. Das heißt, es ist nicht nur dieses, wo kriegen die Spielzeit, also am Wochenende, wo stehen die am Wochenende auf dem Platz, sondern was haben die auch für Chancen, zum Beispiel weiter mit der ersten Mannschaft zu trainieren zu können. Das bringt denen ja auch oft schon richtig viel.
Ja, dann haben wir ja quasi die Frage von Meckerecke so ein bisschen mit beantwortet, ob du schon jemanden bereit siehst für den Sprung ins erste Team. Bezieht sich wahrscheinlich auch noch auf Spieler, die bisher noch gar keinen Profivertrag bekommen haben. Gibt es da jemanden, den du noch irgendwie erwähnen würdest?
Ja, genau. Also Schmitz und Schmidt sind natürlich die beiden, die jetzt am meisten da herausstechen. Ja, U23 ist so ein bisschen ja, Sorgenkind, möchte ich nicht sagen. Aber es ist schon, also es war halt die letzten, also ich meine, wann ist zuletzt ein Spieler, der sich da richtig nachhaltig da rausspielen konnte? Wann haben die sich zuletzt da auch durchgesetzt in der ersten Mannschaft? Ich finde irgendwie den Chuck Scheller zum Beispiel, der ist ja über die U23 sozusagen reingekommen, hat dann auch sein Debüt gefeiert unter Hürzeler, ist dann ja, hat er letzte Saison dann in Paderborn gespielt, auch eine gute Rolle da gespielt in der zweiten Liga. Da gibt's ja noch so ein paar mehr Beispiele. Niklas Jessen hat letzte Saison dann in Ulm eine gute Rolle gespielt. Max Marie habe ich jetzt heute wieder in Magdeburg spielen sehen mit Braunschweig und so. Das sind dann so immer die Spieler, die dann nicht beim FC St. Pauli sich dann durchsetzen sozusagen im Profibereich, aber die viel mitnehmen aus der Zeit beim FC St. Pauli. Und ich glaube, der Schritt von der U23 vom Level her in die Bundesliga, der ist halt nochmal größer geworden als in die zweite Liga. Und ehrlich gesagt, boah, also so richtig jemand, der den Sprung da, der das drauf hat, das sehe ich momentan nicht. Es gibt aber ja ein paar, die hochgezogen werden, ne? Also Eik Bekan ist ja ein gutes Beispiel gewesen letzte Saison, der sich dann da richtig reingearbeitet hat über gute Leistungen in der U23 und dann eine Zeit lang auch schon relativ nah dran war. Der war da sogar mal im Kader, glaube ich, letzte Saison. Aber ich sag mal so, wenn ein U19-Spieler, U17-Spieler so gut ist, dann wird ja oft die U23 übersprungen. Einfach. Und dann geht sofort in die erste Mannschaft. Das heißt, die U23-Spieler, die da sind, das ist schon, das sind sozusagen Spieler, die so diesen zweiten Bildungsweg haben, so Tjaak Scheller, die irgendwie diese Corona-Jahrgänge, wo sie wenig gespielt haben in U17, U19-Bereich, die das sozusagen versuchen, gerade aufzuholen. Da gibt's mit Sicherheit ein paar, die das gut hinbekommen. Luis Oppi zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, der hat das ja gemacht. Aber aus der jetzigen U23, die ja total neu zusammengesetzt wurde, also da gab es ja auch viele Veränderungen, da sind ein paar interessante Spieler dabei, aber ich hätte die Frage auch einfach beantworten können mit nein, ich sehe momentan keine U23-Spieler, die schon bereit sind für den Sprung ins erste Team.
Naja, für kurze Antworten haben wir uns ja heute Abend hier nicht zusammengesetzt. Das wäre ja dann innerhalb von einer halben Stunde hier durch, das ganze Thema. Aber dann gucken wir doch mal, du hast den Namen gerade schon erwähnt, der ist auch Teil einer Frage von Desaster, der sich nämlich fragt, ob sowohl Oppi als auch der neue Co-Trainer dafür gesorgt haben, dass man sich bei Standards verbessert hat, weil ich meine, wir hatten eben von der offensiven Durchschlagskraft oder eben dem Nichtvorhandensein von Torgefährlichkeit. Das sind ja Standards manchmal auch ein probates Mittel, um irgendwie da zumindest zum Torerfolg irgendwie oder in die Nähe des Tores zu kommen. Hast du da schon eine Weiterentwicklung bei Standards sehen können?
Ja, also dem neuen Co-Trainer wird ja schon sehr klar, soll es ja auch darum gehen, dass man im Bereich Standards besser wird. Ich habe da jetzt noch nicht genau gesehen, was da für neue Varianten sind. Habe ich auch noch nicht genau drauf geachtet. Was man aber schon sehen konnte mit Luis Oppi und auch mit MPL, ich kürze ihn jetzt immer so ab, ist viel einfacher, kommt da schon richtig Qualität rein, was die Ausführung von Standards angeht. Ich habe ja letzte Saison im Frühjahr habe ich einen langen Artikel geschrieben, wo ich statistisch auch mal ausgewertet habe, was so die Eckbälle angeht beim FC St. Pauli. Da habe ich viele Rückmeldungen drauf bekommen, auch von einigen Leuten aus dem Profibereich, die mich darauf angesprochen haben. Und einige haben gesagt, haben gesagt oder nochmal betont, wie wichtig es ist, dass ein Standard nicht nur dahin kommt, wo er hinkommen soll, sondern dass er auch scharf getreten ist. Und dass da auch so ein gewisser Zug dabei ist und wie viel gefährlicher dann auf einmal so ein Ball ist. Und ja, dann ist ein Kopfball, hat den gleichen XG-Wert, aber wenn der Freistoß sozusagen oder der Eckball, der zu diesem Kopfball führt, schärfer getreten ist, dann ist der einfach gefährlicher und das wird dann nicht abgebildet in Expected Goals Modellen und, und. Und was das angeht, da hat der FC St. Pauli unter anderem mit Luis Oppi auf jeden Fall einen Sprung nach oben gemacht, was die Weiterentwicklung angeht. Auch wenn man sagen muss, die Streuung bei den Freistößen von Oppi und Eckbällen, die ist schon relativ groß. Das heißt, da ist auch mit Sicherheit hoffentlich noch Potenzial vorhanden, dass das ein bisschen genauer wird. Aber genau, Standardsituation, das ist auf jeden Fall mit Sicherheit eines der Themen, auf die viel mehr geachtet wird beim FC St. Pauli, weil das letzte Saison echt nicht gut funktioniert hat, muss man sagen. Also ein Tor nach Ecke ist indiskutabel, das kann man gar nicht anders sagen. Also das ist einfach nicht, ja, das ist einfach nicht genug. Und ja, klar, da fehlten auch gewisse Säulen, Carol Metz als Vorblocker und so. Und ja, es ist auch in der Bundesliga, sind die Gegenspieler, die Physis der Gegenspieler ist einfach eine andere und so. Aber das reicht für mich nicht als gute Argumente, um zu sagen, ja, wir haben jetzt statt 12 Toren nach Ecken nur noch eins gemacht. Da darf man schon mehr Zeit rein investieren. Und was heißt mehr Zeit? Also da ist schon gut, wenn man da auch drauf achtet. Bei Spielern, die man verpflichtet zum Beispiel, was die für Standards wie treten können oder wie wertvoll sie für Standardsituationen sind.
Okay, dann ist es ja zumindest nicht so schwer, sich auf der oder in der Statistik zu verbessern, was Tore nach Ecken angeht. Das kann ja eigentlich nur besser werden. Und wenn Oppi da nicht so eine große Streuung drin hätte, wäre er vielleicht auch nicht zu uns gekommen, sondern würde jetzt für ganz andere Teams die Freistöße oder Ecken treten. Letzte Frage zu dem Abschnitt noch, bevor wir uns dann wirklich mal mit den Leuten beschäftigen, die da sind. Du hast es eben schon angedeutet, muss denn da, ja, sollte deiner Meinung nach noch was kommen, Offensive oder wenn ja, oder wenn nicht Offensive, wo dann, auf welcher Position?
Ja, also ohne zu wissen, ob noch irgendwer kommt oder nicht, gehe ich davon aus, dass noch jemand für die Offensive kommt. Wahrscheinlich für die offensive Außenbahnposition. Weil man sich ja mit Yokota war man ja schon relativ weit. Um den hat man sich ja bemüht und dann hat sich das zerschlagen und das, ich sag mal so, der Bedarf hat sich ja nicht geändert. Es ist ja jetzt nicht so, dass das intern aufgefüllt wurde oder da jemand anders ein Spieler aus der U23 hochgezogen wurde oder so, ne? Das sind einfach, ne, Treussaat, Gilavogi sind weg und da sind, die Anzahl ist nicht nachgekommen. Das heißt, da ist schon auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bedarf vorhanden und da gehe ich auch von aus, dass da noch jemand zum FC St. Pauli wechseln wird.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Ich meine, man hat ja auch noch einen guten oder knappen Monat Zeit. Schon ziemlich logisch, dass da auf der Position was passieren könnte. Wir werden das auf jeden Fall dann beobachten und ja, mal gucken. Je nachdem, ob Tim davon überrascht wird oder nicht, werdet ihr dann zeitnah oder eben nicht so zeitnah bei uns was dazu lesen. Ich würde dann gerne auf den vierten Themenkomplex schon mal weiter überleiten und es geht erstmal mit einer allgemeine gefassten Frage von Blub über Blue Sky los, der sich zum einen fragt, was deiner Meinung nach das Prunkstück des jetzigen Kaders ist und ja, wer ist der Gewinner der Vorbereitung deiner Meinung nach?
Ich baue die offenen Fragen, die Antworten, die ich mir schon bereitgelegt habe für die offenen Fragen, die baue ich jetzt einfach da in diese Antwort mit ein. Also Prunkstück des Kaders, auf jeden Fall das zentrale Mittelfeld, ne? Mit Fujita und Sands, dann hat man da noch Eric Smith. Über Jackson Irvine muss man auch irgendwann nochmal sprechen, wenn der wieder fit ist. Das ist auf jeden Fall ein Prunkstück und das ist auch gut so, dass das ein Prunkstück ist, weil man muss ehrlich sagen, das war letzte Saison das Gegenteil davon, ne? Also Carlo Bucalfa und Jackson Irvine in allen Ehren sozusagen, die haben sich voll reingehängt und das ist auch etwas, was extrem wertvoll ist, weil es ja leider viel zu selten dann so gezeigt wird, aber das ist vom Level her, von der Qualität her, bist du damit, gehen wir davon aus, dass Sans und Fujita starten, als Startelf-Spieler da sind, ist das ein anderes Niveau. Das muss man einfach ganz klar sagen und das ist aus einer da ist sozusagen aus einer Problemposition, würde ich nicht sagen, aber es ist aus einer Position, die jetzt nicht super gut besetzt war, ist jetzt ein richtiges Prunkstück geworden. Das ist schon echt gut. Das ist absolut so und das ist gut für das ganze Team. Wenn das zentrale Mittelfeld gut ist, das strahlt ab auf alles, was rundherum ist, also auf alle anderen Spieler. Und jetzt baue ich die Antwort von der letzten Frage mit ein, was so Transfers angeht. Wer ist bislang aus deiner Sicht der Gewinner der Vorbereitung? Da gibt es natürlich viele, die Gewinner sind. Man könnte jetzt sagen, oh, Dapo, interessant und so. Ich sag Abdoulaye Cissé ist der Gewinner der Vorbereitung und da ist eigentlich der ganze Verein dann sozusagen ein Gewinner, weil die Frage ist ja, ob das reicht, ne? Ob man mit Untonji und Cissé sozusagen in die Saison gehen kann. Inzwischen glaube ich, das kann man sogar machen, weil Cissé sich extrem verbessert hat. Und da ist er echt so ein Gewinner der Vorbereitung, würde ich sagen, weil der hat auch jetzt gegen Coventry wurde er eingesetzt und du siehst halt, er hat so einen krassen Impact auf das Spiel und er ist ein Spieler, ein Stürmer, wenn's brennt, dann ist er da. Das ist so dieses, auch wenn da natürlich nicht alle Aktionen erfolgreich sind und bei Abdoulaye Cissé ist der Prozentsatz an Dingen, die ihm nicht gelingen, der ist immer noch extrem viel höher, als es sein sollte sozusagen, aber er macht trotzdem schon so viel gute Sachen und er macht auch, also er hat sich in diesem halben Jahr, hat er sich schon so krass verbessert, das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten, wenn was der jetzt inzwischen schon macht und wie er seinen Körper einsetzt und wie aktiv der ist und wie er auch taktisch sich entwickelt hat, was seine Bewegung angeht und so. Also für mich auf jeden Fall ein Gewinner der Vorbereitung und damit auch der ganze Verein, weil dieser Plan mit, wir verpflichten einen Spieler, der von dem wir überzeugt sind, der aber wahrscheinlich im halben Jahr nicht mehr für uns verfügbar ist, den verpflichten wir jetzt und entwickeln den bei uns dahin, dass der dann ab Sommer eine wirkliche Verstärkung ist. Der Plan, finde ich zumindest, der geht momentan ziemlich gut auf mit Cissé. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Cissé auch im Saisonverlauf eine immer größere Rolle beim FC St. Pauli einnehmen wird. Ich hoffe darauf sozusagen. Also ich bin echt ein bisschen hyped von dem und ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Fußballer und auch jemand, bei dem man richtig jetzt sieht, dass der einen richtig krassen Schritt nach vorne gemacht hat und bin total gespannt, wie das da mit dem weitergeht.
Okay, du gerätst richtig ins Schwärmen und
da sind natürlich die Emotionen, da bin ich natürlich viel zu mir sehr Fan, um dann natürlich auch die hohe Fehlerquote, die habe ich auch angesprochen, da kann man natürlich auch sagen, so ja, ist ja schön, wenn du Sachen gut machen kannst, aber solange du sie nicht konstant gut machen kannst, kann man damit nichts anfangen, so ungefähr. Aber ich bin trotzdem irgendwie, ich will, dass das funktioniert, sag ich mal so. Ich will einfach, dass das funktioniert, weil es einfach eine gute Sache wäre für alle Beteiligten.
Dem ist nichts hinzuzufügen sozusagen, aber wie du sagst, ne? Also wenn er das jetzt alles schon könnte, hätte man da sicherlich auch gar nicht mehr zugreifen können, auch wenn es ein bisschen früher war, als es sicherlich oder als es vielleicht bei anderen Transfers der Fall ist, wo von Spielern, die schon ein bisschen fertiger bei uns angekommen sind sozusagen. Dann kommen wir jetzt wirklich mal zum Kader und habe mir überlegt, wir gehen einfach das ganze Ding von hinten nach vorne durch und gucken mal, was du zu den einzelnen Mannschaftsteilen so zu sagen hast. Dann fangen wir logischerweise im Tor an. Das, ich glaube, die Frage der Nummer 1 nächste Saison stellt sich da nicht. Da ist aber die Frage, die Blub sich gestellt hat, wie überrascht bist du, dass Nicola überhaupt noch da ist, beziehungsweise dass kein anderer Verein probiert hat, ihn uns wegzuholen. Und Arthur Abendbrot möchte gerne wissen, aber das ist ja eigentlich, so wie ich das einschätzen würde, in den letzten Jahren eigentlich immer so gewesen, dass wir für den Pokal auf der Torwartposition rotieren. Ich habe jetzt in der Saisonvorschau gelernt, andere Vereine machen das nicht so. Bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel ist es wohl immer der gleiche Keeper, egal welcher Wettbewerb. Aber bei uns war das ja eigentlich immer so. Wie würdest du diese beiden Themenkomplexe beantworten?
Also einmal zur Rotation. Letztes Jahr war es bei uns auch nicht so. Das lag aber mehr daran, dass Basile ja lange gefehlt hat in der Sommervorbereitung. Da hat er ja in Halle und aber auch in Leipzig stand er ja
auch im Tor.
Das heißt, das ist da nicht so gewesen und wir sind so ein bisschen gebrandmarkt durch diese Burchard-Düsseldorf-Pokal-Geschichte. Ist das natürlich eine Frage, die uns wesentlich mehr emotionalisiert als Fans anderer Vereine, würde ich mal behaupten. Ja, ob das gemacht werden sollte, weiß ich nicht. Kommt so ein bisschen auf das Team drauf an, wie man mit Ben Foll zum Beispiel drüber redet, ne? Also Ben Foll kann man glaube ich sagen, das ist einer sehr viel Qualität für einen zweiten Torhüter. Auch für Bundesliga-Verhältnisse ist das schon richtig gut. Da würde ich einfach mal sagen, okay, das ist vielleicht ein Spieler, bei dem man sagt, den hält man vielleicht auch im Kader, wenn man sagt, okay, du kriegst die Pokalspiele oder so. Fabian Hützler hat damals auf die Kritik an der Aufstellung von Sascha Burchardt in Düsseldorf, hat er so reagiert mit, ja, das ist meine Entscheidung, da stehe ich auch zu, weil er auch sagte, da gibt es so gewisse Dynamiken, die muss man auch einfach dann akzeptieren. Und das kann durchaus sein, dass das unter Blessin jetzt nicht mehr diese Dynamik gibt, dass Blessin einfach sagt, so ja, wir nehmen einfach den Besten und das ist Nicola Vassi. Oder aber man sagt das halt, ja, okay, du kriegst die Pokalspiele, Ben, voll, weil
sind eh nur zwei.
Weil du dir das verdient hast. Hat er mit Sicherheit, ja, nee, dies Jahr, wer weiß. Genau, deswegen, also ob das gemacht werden sollte, das vermag ich von außen einfach nicht zu beurteilen. Und ja, also überrascht, dass wohl kein anderer Verein probiert, Nicola zu verpflichten. Weiß ich nicht, ob ich da überrascht bin, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da ziemlich viele Vereine mal nachgefragt haben. Ich glaube aber, Nicola Vassi hat momentan keinen Bock, woanders zu spielen. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwie, jetzt kommt auf einmal Manchester United und sagt, ey, wir suchen einen neuen ersten Torwart oder so. Irgendwie so aus der Kategorie kommt jemand an. Aber was soll Nicola Vassi bei einem anderen Club außer viel, viel mehr Geld zu verdienen? Der hat ja seinen Vertrag verlängert, der wird wahrscheinlich auch nicht wenig verdienen. Wundert mich ein bisschen, dass es so die ganz großen Clubs nicht probieren, aber da ist vielleicht ist dieses Fenster, in dem Nicola Vassi hätte von großen Clubs verpflichtet werden können, es schließt sich vielleicht, wenn man sagt, okay, der ist jetzt, wie alt ist Nicola Vassi? 29 oder so? Also, und das ist dann ja eher so eine Rolle, wo dann Torhüter so als Nummer 2 hinter einem hochtalentierten Torwart bei den Top-Teams landen. Ich glaube, wenn er 25, 26 Jahre alt wäre, jetzt aktuell, dann würde das Interesse sehr viel größer an ihm sein. Aber ja, da muss ich schon ehrlich sagen, es wundert mich, dass diese Personalie nicht noch viel höher gekocht ist. Hatte aber damals auch, als es darum ging, wie viel Sorge hat man, dass er wechselt, habe ich auch gedacht, ja, das wäre total scheiße. Ich mache mir da aber nicht so viel Sorgen, weil, kommen wir wieder zurück, ich glaube, Ben Foll ist auch ein richtig, richtig guter Torhüter. Und das würde dann dazu führen, dass ja klar, Nicola Vassi, den wird man auf jeden Fall vermissen, weil er richtig gut ist. Aber mit Ben Foll hat man auch einen Torhüter, der auch richtig gut ist. Das heißt, da ist die Angst vor diesem Qualitätsabfall, vor diesem krassen, die ist nicht so gegeben. Und ja, aber gut. Also Nicola Vassi, das ist schon gut, wenn er da bleibt und der wird aber nicht unter dem Radar laufen. Also da werden sich viele, viele Clubs mit dem schon befasst haben. Und dann vielleicht irgendwas gesehen haben, was sie nicht gut an ihm finden. Weiß ich nicht. Gibt's ja auch, ne? Spiel mit dem Ball. Manchmal ist er im Raum nicht so gut orientiert, was lange Bälle angeht und so. Das ist schon so. Aber ich meine, in der Kernkompetenz Torverteidigung auf der Linie ist das halt ein Hexer. Das kann man nicht anders sagen, ne? Also was der da manchmal rausholt, unfassbar.
Ja, der Vollständigkeit habe du das gerade gefragt. Also der gute Mann wird in 4 Monaten 30 Jahre alt. Das nur fürs Protokoll noch. Also ja, nochmal zu dieser Rotationsfrage. Das hatte ich völlig verdrängt, dass wir die beiden Spiele, die es letztes Jahr zumindest gab, im Pokal, dass das beides Manikula war. Aber das war ja auch ein bisschen die Frage, wie du es schon beschrieben hast. Ne? Wer wartet dahinter und wie gut kann man dem verklickern, dass es jetzt noch nicht seine Zeit ist, da zwischen den Pfosten zu stehen, wird man dann sehen. Dann schwenken wir vom Tor auf die Abwehr. Da gibt es einige mehr Fragen. Ich mache mir das Fenster hier mal ein bisschen größer. Wir starten mal. Ja, du hast schon von Philipp Treu, hast du schon gesagt, das fragt sich Arthur Abendbrot, dass man den nicht adäquat ersetzen können wird. Zumindest momentan, nicht sofort. Wie sehr wünschst du dir ihn zurück und die generelle Frage an die Offensive, ob die sich nochmal steigern sollte und überhaupt kann.
Ja, genau, ob sich die Defensive nochmal steigern sollte. Also genau, also steigern sollte man sich immer, das ist natürlich total abgedroschen. Ich glaube, ob man sich dann nochmal steigern kann, das wird ganz schön schwer. Also da war St. Pauli war schon echt richtig stabil. Das wird, glaube ich, schwer, überhaupt dieses Level zu halten, gerade mit taktischen Umstellungen, auch mehr Tempo und mehr aggressiver Pressen und so, wird das, glaube ich, echt schwer, das Level überhaupt zu halten. Das wäre schon richtig gut. Und ja, klar, Philipp Treu, auch wenn jetzt, hatte ich ja schon gesagt, ein ganz anderes Positionsprofil wahrscheinlich gefragt ist auf links. Das ist natürlich ein Spieler, der den FC St. Pauli besser machen würde. Und für den würde es sich auch wieder, also nur für den Spieler, wenn der dabei wäre, würde es sich auch wieder lohnen, das alles zu ändern sozusagen, weil der einfach richtig, richtig gut gewesen ist. Und auch als Mensch, glaube ich, ziemlich gut gewesen ist. Also jemand, der war ja auch im Mannschaftsrat, und auch jemand, der echt smart ist und auch echt auch einfach positiv vorangeht, ein richtig positives Beispiel ist, was so Arbeitseifer angeht und so. Also das ist schon ein herber Verlust, das muss man schon sagen. Und für St. Pauli ist das natürlich mit dem Geld, mit der Ablösesumme, die man eingenommen hat, ist natürlich richtig viel gewesen. Für den SC Freiburg, die haben gesagt, so ja, okay, das ist eine Summe, die wir auf jeden Fall stemmen können für einen Spieler, von dem die noch erwarten, dass der noch ein bisschen Potenzial hat. Und das sieht man ja auch bei dem. Also da kann man ja, wer so schnell von der dritten Liga zu einem Erstligaspieler wird und da zum absoluten Leistungsträger beim FC St. Pauli geworden ist, der hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Luft nach oben, zumindest so das wahrscheinlichste Szenario. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Philipp Treu noch mal einen Schritt nach vorne macht in Freiburg. Würde ihm das auch wünschen, weil ich den fand ich echt sympathisch und finde ich auch immer noch.
Gucken wir mal generell auf die Positionen in der Innenverteidigung, bzw. auch Außenverteidiger, haben wir ganz viele Fragen zu bekommen. Erstmal, ja, wenn ich dich jetzt frage, Innenverteidigung und Außenverteidiger, wen siehst du da wie aufgestellt?
Genau, also zu den Innenverteidigern gibt's eine interessante Frage, die das eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, was ich auch antworten würde auf die Frage, wie siehst du unsere letzte Reihe aufgestellt? Wenn Erik Smith nach hinten rückt, dann ist das momentan so, dass Erik Smith zentral, dann Hauke Wahl rechter Innenverteidiger und David Nemeth linker Innenverteidiger. Wohl wissend, dass Hauke Wahl und David Nemeth dann nicht auf ihren besten Positionen sind, das muss man schon sagen, ne? Weil Hauke Wahl hat ja letzte Saison überragend gespielt, auch als rechter Innenverteidiger, noch besser fand ich ihn aber als zentralen Innenverteidiger, da passt er irgendwie besser hin. Und David Nemeth passt gut auf die Rechtsinnenverteidigerposition. Das heißt, da ist, muss man schon sagen, so, wow, okay, für Erik Smith wird das umgestellt, da geht's dann eher um die beste Elf und weniger darum, dass alle Spieler auf den für sie besten Positionen sind, ne? Weil sonst müsste man irgendwie die Entscheidung treffen, okay, kann man Erik Smith überhaupt spielen lassen oder nicht. Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung gefällt werden muss, wenn Carol Metz wieder fit wird, weil dann diese Ausweichoption nicht mehr da ist für David Nemeth. Und man muss bei David Nemeth sagen, der wird auch echt immer besser, ne? Also der ist auch echt richtig gut geworden und eine richtige Säule. Und der war ja, als er dann irgendwie im Verlauf der letzten Hinrunde reingekommen ist, da war der echt noch fehlerbehaftet und unsicher. Das hat man gemerkt und so. Und jetzt ist der so, ja, ist der echt richtig gut. Also ich finde, der hat einen richtig fetten, großen Schritt gemacht nach vorne. Und den dann wieder auf die Bank zu setzen, wenn Carol Metz wieder fit ist, boah, also das, ja, das wird schon spannend. Also gerade wenn Carol Metz zurückkehrt und ja, wer weiß, ob Carol Metz da überhaupt wieder seine Position, seine Rolle wieder findet. Also da muss man schon sagen, das ist schon echt gut aufgestellt. Also da finde ich die Innenverteidigung, die finde ich echt gut aufgestellt. Und da muss man mal schauen, wie sich das verschiebt. Aber es gibt auf jeden Fall kein Szenario momentan mit oder ohne Carol Metz, bei dem ich sage, okay, das ist jetzt eine B in Verteidigung oder so, ne? Sondern ich finde, wenn Erik Smith da mit dabei ist, Hauke Wahl, David Nemeth und Carol Metz irgendwann, dann kannst du dir eigentlich, egal in welcher Reihenfolge die da wo stehen, das ist alles schon richtig gut.
Also quasi schon ein Luxusproblem, was ist die Innenverteidigung, dass die letzte Kette angeht sozusagen. Ja. Okay, dann gucken wir mal auf die Außenverteidiger und da vielleicht auch auf einen Namen, der bisher noch gar nicht gefallen ist, Pirka. Dann natürlich auch Manos hast du schon erwähnt. Also vielleicht einfach die Rolle der Außenverteidiger als Schienenspieler, die Frage des Personals und da rutschen wir quasi so ein bisschen auch ins offensive Mittelfeld mit rein, wenn die Frage dargestellt wird, was denn eigentlich mit Afolayan dann, welche Rolle er da überhaupt noch übernehmen kann. Da habe ich jetzt mal versucht, so ein paar Fragen einfach mal zusammenzufassen, aber du hast sie ja auch vorliegen, du kannst da auch gerne noch im Detail näher drauf eingehen, wenn du das möchtest.
Genau, also Vorteile, Nachteile, Sayakas, Pirka. Bei Pirka muss man klar sagen, da merkt man noch, dass der das Niveau, dass er da noch nicht, also dass er da noch sich anpassen muss. Bei Sayakas weiß man, was man bekommt. Da weiß man aber auch die Limitierung von ihm. Ich finde, Karius Pirka hat offensiv noch ein bisschen mehr Wucht als Manos Sayakas, auch wenn ich behaupten würde, das ist schon schwer möglich, weil Manos, wenn der gut drauf ist, dann ist das echt eine Wonne, dem zuzuschauen, wie der sich da offensiv da vorne entwickelt. Aber gerade was so Tempo angeht zum Beispiel, ist Karius Pirka einfach echt richtig gut. Gegenpressing finde ich ihn auch gut. Und ich finde auch, so wie es ja auch hier in der Frage mit anklingt, ich fand den auch in den Testspielen gut. Er hat manchmal so ein, das hatte er aber auch schon bei seinem Ex-Club, hat man das auch schon gesehen, er hat Probleme, defensiv Positionen zu finden. Und das liegt nicht daran, weil er so offensiv spielt, sondern allgemein hat er da, muss er da im taktischen Bereich noch zulegen, sich da zurechtzufinden. Das kann Manos Sayakas auf jeden Fall besser, auch wenn er da nicht unfehlbar ist, also nicht Philipp Treu sozusagen ist, sondern da schon, aber schon noch ein Level über Pirka ist sozusagen. Dafür ist Arkadiusz Pirka, würde ich sagen, ist er offensiv vielleicht sogar noch ein bisschen wertvoller und kann diese neue Rolle, wenn man das denn wirklich so offensiv denkt mit den Schienenspielern, dann passt er da schon extrem gut drauf und da hat Manos Sayakas auch das, was man mit Finn Stevens letzte Saison schon probiert hat, in dieser Saison bekommen nämlich einen echten Konkurrenten auf der Position. Also ist Manos nicht mehr konkurrenzlos sozusagen, sondern hat da mit Pirka jemanden, mit dem er wirklich konkurriert. Und das führt ja hoffentlich dazu, dass beide sich gegenseitig auf ein neues Level pushen und besser werden. Genau, und die Rolle der Außenverteidiger, das kann man jetzt vielleicht einmal darstellen, wie sich das verändert hat. In der letzten Saison ist es so gewesen, dass es so eine Art Ungleichgewicht gab. Manos Sayakas hat immer ein bisschen offensiver gespielt als Philipp Treu. Und jetzt ist es so, hat man in den Testspielen schon ziemlich klar gesehen, dass die beiden Schienenspieler, beide Außenverteidiger, die schieben sehr weit nach vorne. Auf Höhe der Mittelstürmer, die beiden offensiven Außenbahnspieler, sei es Afolayan, sei es MPL, klingt total doof, wenn ich immer MPL zwischendurch sage, fällt mir jetzt auf. Matthias Pereira Large, sagt man ja, ne?
Ja, ist richtig.
Die rücken dann sozusagen mehr in die offensiven Halbräume, machen sie auch nicht immer, manchmal bleiben sie auch an der Außenlinie kleben, aber stehen tiefer als die Schienenspieler. Und das gab's letzte Saison nicht. Philipp Treu ist immer ein bisschen weiter zurückgeblieben und jetzt schiebt Luis Oppi zum Beispiel mit vor. Pirka ist auch viel aggressiver da vorne drin auf letzter Linie. Der gibt die geben dem Spiel sozusagen die Breite, die man letzte Saison häufig über die offensiven Außenbahnspieler gekriegt hat. Ne? Also dass Elias Sarta an der Seitenlinie kratzte, das macht jetzt Luis Oppi auf der linken Seitenlinie und Pirka hat das jetzt in den Testspielen auf der rechten Seite gemacht. Und das ist schon eine Veränderung. Bei Luis Oppi gibt's natürlich ganz krass die Veränderung zu Philipp Treu. Das ist ein Linksfuß und das ist auch es ist total logisch, dass man jetzt einen linken Außenverteidiger oder einen linken Schienenspieler hat, der ein Linksfuß ist, weil Alex Blessin eigentlich immer gesagt hat, ich will einen Linksfuß als Linksverteidiger haben, weil er diese Flanken haben will, diese Tempoläufer haben will. Und das war etwas, was Philipp Treu nie anbieten konnte, weil er das einfach vom Stil her nicht macht. Deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, für Philipp Treu hat man das sozusagen ein bisschen angepasst, ne? Und jetzt hat man aber, jetzt ist Philipp Treu gegangen und jetzt hat man aber gesagt, okay, dieses Positionsprofil, wir wollen eigentlich jemanden ganz anderen haben, einen ganz anderen Spielertyp haben. Jemand wie Luis Oppi, der viel offensiver denkt. Und bei Luis Oppi muss man auch schon sagen, das ist ein Spieler, der wird sicherlich noch brauchen. Ich würde sagen, er braucht, was seinen offensiven Output angeht, da braucht er nicht viel. Also offensiv wird er auch sofort auch in der Bundesliga eine gewichtige Rolle spielen beim FC St. Pauli. Gegen den Ball, da hat er auch, ähnlich wie Arkadiusz Pirka, auch noch Luft nach oben. Das hat er in Bielefeld noch ein bisschen deutlicher gehabt als Pirka in Polen. Was allerdings nicht damit zusammenhängt, dass beide da keinen Bock drauf haben oder so, sondern die sind sehr engagiert, aber die haben immer ein bisschen Probleme, defensiv die Position zu finden. bei Oppi ist so ein bisschen auch immer das Problem, dass er wie er wann in die Zweikämpfe geht, also Entscheidungsfindung und so ist immer so ein bisschen das Thema gewesen, aber genau, beide Schienenspieler sind auf jeden Fall viel offensiver, sollen viel mehr nach vorne pushen und ich hatte vorhin erzählt, dass man diese Fünferkette hat und dann zwei Sechser davor und dann im Grunde nur drei Offensivspieler und dass es einfach zu wenig ist, um wirklich nachhaltig Offensivgefahr zu erzeugen. Jetzt wurde mit zwei Schienenspielern, die dauerhaft hochschieben, wird das sozusagen ein bisschen gelockert, ne? Also wird darüber hat man sozusagen Offensivspieler dazugefunden. Oder jetzt neu im Spiel mit drin, auch wenn das natürlich, ja, nicht immer ganz so aufgeht. Aber man versucht jetzt mehr offensive Power, Durchschlagskraft und auch allein vom Personell mehr Leute in der Offensive zu positionieren, indem man die Schienenspieler weiter vorne positioniert. Initial schon beim Aufbauspiel. Und das ist schon so eine, ja, finde ich, durchaus radikale Änderung im Vergleich zur Vorsaison. Und da finde ich das bemerkenswert, da findet man dann mit Pirker und Oppi zwei Spieler, die wirklich genau das verkörpern, was man da braucht und was man da anscheinend gesucht hat. Die wirklich genau vom Spielertyp her Spieler sind, die da offensiv, die eigentlich schon für die das vielleicht fast eine Beleidigung ist, wenn man sie als Außenverteidiger bezeichnet, weil sie von ihrem Selbstverständnis eher offensive Außenbahnspieler sind, so ungefähr. Auch wenn sie dann so die Position natürlich schon sehr genau wissen, dass sie da in der Fünferkette spielen und so, aber viel lieber vorne unterwegs sind, da auch richtig gut sind, gutes Flankenspiel haben und. Und da sind mit Oppi und Pirker zwei Spieler gekommen, die richtig spannend sind und die ja dem FC St. Pauli da viel mehr geben werden, als man es vielleicht letzte Saison gehabt hat. Vor allem über die linke Seite, da ging das ja einfach gar nicht. Da hat man dann viel eher auf offensives 1 gegen 1 gesetzt mit Ilias Saad oder Noah Weishaupt. Und jetzt geht's halt viel mehr darum, auf den Außenbahnen durchzubrechen, dann mit Tempo die Linie runter und dann eine Flanke reinzuspielen. Das werden wir viel mehr sehen vom FC St. Pauli in dieser Saison als in der Vorsaison, wo es dann viel eher sozusagen war, dass Saad da oder Gilavogi oder Afolayan den Ball bekommen haben und dann das direkte Duell gesucht haben und dann mal gucken, ob die dann schon zum Tor ziehen können oder nicht. Und jetzt wird man viel eher das sehen, dass jemand wie Oppi oder Pirker oder auch Sayakas die bis an die Grundlinie runterpesen und dann eine Flanke schlagen. Das ist sozusagen ein ganz neues Element, was man sehen wird im Spiel des FC St. Pauli.
Ja, dann war, glaube ich, noch ein Teil der Fragen, was das für jemanden wie Afolayan bedeuten könnte.
Dapo, sowieso interessant. Die Rolle
hat es ja auch in der vergangenen Saison teilweise nicht leicht gehabt, ne?
Also ich finde, wenn wir gerade bei so Gewinner der Vorbereitung sind und so, also kurz nach Saisonende, ich habe das ja, das Interview ja mitgeführt, aber in der Mixzone mitbekommen, mit Dapo, da war ich mir sicher, okay, der ist weg. Der sucht sich einen neuen Verein und ist weg. Und anscheinend, also entweder spielt er jetzt immer noch, in den Testspielen spielt er immer noch vor für einen neuen Verein, möchte sich empfehlen für einen neuen Verein, oder da hat's irgendwie Klick gemacht bei ihm und er hebt sich selber auf ein neues Level. Und der nimmt das taktisch echt gut an, diese Rolle auch mal tiefer zu stehen als der eigene Außenverteidiger, auch mal zentraler zu stehen, obwohl er da ja gar nicht so gerne war. Ich weiß, als er bei Bolton war, da hat er ja teilweise einen Zehner gespielt. Das kann der total gut, solange seine Ballhaltezeiten nicht zu lange sind. In der letzten Saison hat er ja gerne die 1 gegen 1 gesucht. Da ist er auch gut, aber dann hat er nach dem ersten erfolgreichen, hat er noch eins gesucht und noch eins gesucht und so. Und da hat man auch immer schon gemerkt, dass Alex Blessin das nervt. Und jetzt hat man in den Testspielen, hat er, ja, ich sag mal, also keine überkomplexen Dinge gemacht, sondern relativ einfachen Fußball gespielt, was aber bei ihm schon, also es sieht dann einfach aus, ist es aber gar nicht. Und da war er echt richtig, 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 richtig gut. Und da war er wirklich so gut, dass ich dachte, so alter Dapo, was du noch alles erreichen kannst in deiner Karriere, obwohl du auch schon, ja, der ist glaube ich auch schon 28 oder so, 26, ist ja auch egal, das ist schon richtig nochmal so ein Schritt nach vorne, den man bei ihm beobachten konnte. Und ich glaube, Dapo tut das gut, dass er in so eine, also auch wenn er sagt, ich bin eigentlich ein Außenbahnspieler und da gehöre ich auch hin, wenn er in so eine variablere Rolle reinkommt, dass er mehr so ein bisschen schwimmt im Zehnerraum, im Halbraum mal ein bisschen tiefer, mal auf der Außenbahn, wenn er einfach ja sozusagen offensiv ein bisschen freier wird. Und wenn er dann nicht nur freier wird, sondern wenn er es auch schafft, einfach zu spielen sozusagen. Also für ihn einfach nieder seiner Fähigkeiten so ungefähr, also seiner eigenen Überzeugung, dann wird er eine richtig gute Saison spielen.
Okay, dann sagen wir Chapeau, Dapeau, dass du da deine neue Rolle oder deine mögliche neue Rolle versuchst anzunehmen. Er wird übrigens nächsten Monat 28, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, um das nochmal zu kurz einzuordnen. Und dann könnten wir ihn ja quasi als Brücke nehmen, um uns mal das Mittelfeld anzugucken.
Ja.
Wo es auch einige Fragen tatsächlich einmal zur einfach der Position der Doppelsechs oder den Positionen der Doppelsechs von Blub gab, der sich fragt, wenn Erik, Jimmy, also James Hans, und Joel fit sind, wie wird die Doppel-6 aussehen? Du hast ja gerade schon so ein bisschen teilbeantwortet, dass du Erik auf jeden Fall auch in der Verteidigung sehen würdest, aber wie würde deine Antwort auf diese Frage ausfallen?
Ja, also ich glaube, das, was man in Coventry gesehen hat, das ist schon die Startelf, die das auch sein soll. Also wie es momentan stand jetzt ist, also James Hands und Joel Fujita, das dürfte die Doppel-6 sein und Erik Smith dann eben als zentraler Innenverteidiger. Spannend würde es sein, was passiert, wenn Erik Smith nicht als zentraler Innenverteidiger spielt, wen nimmst du denn dann da raus? Also, absolutes Prunkstück, habe ich schon gesagt. Genau, aber momentan Sands und Fujita sehe ich da als Stammspieler.
Und wen dann davor? Die Frage zählt ja auch auf die gesamte Besetzung des Mittelfelds ab.
Ja, davor ist momentan Pereira Lage, Pereira Lage und Afolayan. Das sind schon die, das sind die beiden, die sich da rauskristallisiert haben. Die haben ja jetzt auch gegen Coventry, standen die beide auf dem Platz. Davor haben sie sich immer die Rolle geteilt als linker Offensiver. Jetzt hat Dapo als rechter Offensiver gespielt. Genau, aber das ist schon so die vier sozusagen, wenn wir sie dann als Mittelfeld zusammenfassen wollen, dann sind das die vier Spieler, die momentan da, glaube ich, die Nase vorn haben. Ziemlich eindeutig sogar, glaube ich. Also da, ja.
Okay, dann greifen wir gerade schon den Fragen vor, die ein bisschen später kommen, aber ist ja nicht schlimm, können wir dann nochmal zusammenfassen, wie das dann aussehe. Dann gibt's einen längeren Text von Max, ich würde den einfach mal vorlesen, weil er sich so viel Mühe gegeben hat, das einzuordnen. Es geht um die Rolle von Senani. Er fragt sich, was der Plan für Senani ist. Denn der wurde dann immer nach in der Vorbereitung ja auch auf der 6 oder 8 eingesetzt und hat dafür viel Lob bekommen. Allgemein schätze ich, also er, dass wir in der Formation deutlich variabler werden, aber ein Dreier-Mittelfeld mit Doppelspitze und in Ballbesitz sehr hochstehenden Jollies dürfte zu unserem Kader passen, gerade in die nach oben genannten Spielen gegen Gegner, die den Ball nicht haben wollen, passen, weil wir mit Sinani noch einen Kreativfaktor hinter der Spitze hätten. Und jetzt Frage an dich, hat er Unrecht?
Also Unrecht hat er sowieso nicht, weil ich theoretisiere ja auch nur und spekuliere da ja auch nur. Ich fand Daniel Sinani auf der Sechser-Position auch richtig gut. Und gegen Coventry ist mir eine Sache aufgefallen, die vielleicht sogar noch eher dafür spricht, dass Daniel Sinani auf diese Doppel-6 richtig gut draufpassen würde, weil Erik Smith, James Hands und Joel Fujita haben im Aufbauspiel tendieren die alle dazu, sich eher ein bisschen zurückfallen zu lassen. Und die Doppel-6 beim FC St. Pauli, das wissen wir seit Dzeko und Marcel Hartl, die zusammengespielt haben, die ist immer so aufgebaut, dass einer auf der 6 bleibt und einer sich nach vorne auflöst sozusagen, also die Position nach vorne auflöst. Und da sehe ich weder Sands noch Fujita noch Erik Smith, der das machen könnte. Aber Daniel Sinani sehe ich da, der das machen könnte und der das richtig gut machen könnte, der das auch technisch machen kann. Und ja, Blessin hat das letzte Saison gesagt, das ist technisch und von der Kreativität einer der besten Spieler, die sie haben. Deswegen hat er ja auch so viel gespielt am Ende und hat die Rolle da ja auch wesentlich tiefer interpretiert. Also ich glaube, Sinani ist so ein Spieler, der durchaus da so im 6er, 8er Bereich richtig gut reinpassen würde. Die Frage ist halt nur, die Frage wäre dann, wie bringst du Smith, Sands, Fujita und Sinani zusammen auf den Platz? Und wie soll das möglich sein, sozusagen? Ist das überhaupt möglich? Und dann hast du, ja, wird da auch schon in der Frage mit reingebracht, wenn du Dreier Mittelfeld mit Doppelspitze, also so eine Art 5-3-2, dann würde vieles nicht aufgehen von dem, was man da mit den offensiven Außen nicht mit den offensiven Außen, sondern mit den Schienenspielern gerade sich erarbeitet, würde dann nicht so richtig aufgehen. Da würde man sie aber alle unterbringen können, die Spieler. Aber dann wird es für Dapo zum Beispiel wieder eng werden. Und Pereira Larsch, den sehe ich jetzt auch nicht als zweite Spitze, sondern den sehe ich tatsächlich eher in so einer Zehnerrolle oder so. Das heißt, Doppelspitze, das ist so ein bisschen so ein Fragezeichen, hängt, vielleicht kommt da ja noch jemand und dann wird das auf jeden Fall wieder alles ändern. Aber so ein Dreier-Mittelfeld, das sehe ich auch nicht richtig, aber es muss irgendwie diese Rolle geben und diese Rolle ist, ja, die finde ich schon spannend. Also ich finde das schon spannend, dass man diese, man hat es gegen Coventry ganz klar gesehen und man hatte, ich glaube, es war das erste Mal, dass Mead, Sands und Fujita zusammen auf dem Platz standen, vielleicht. Wage ich mal, die zu behaupten, dass das so war, aber man hat es auf jeden Fall da gesehen, dass die sich zeitweise standen, die sich echt auf den Füßen so, ne? Also da haben sie sich auf 2 Meter die Bälle hin und her gepasst und das war brotlos sozusagen, weil Coventry sich dafür überhaupt nicht interessiert hat. Und einer der Sechser muss dem Spiel Tiefe geben. Das wird Blessin da hundertprozentig mit denen auch jetzt besprechen und so. Die Frage ist nur, passt Fujita in so eine Rolle, die ein bisschen offensiver ist? Vielleicht am ehesten im Vergleich zu Sands und Smith. Genau. Letztes Jahr war es Carlo Bukalfa, der das immer gemacht hat. Oder es war Jackson Irvine, wenn Sands gespielt hat, dass die das sozusagen nach vorne aufgelöst haben. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht sollen auch beide ein bisschen weiter zurückbleiben, weil man eben die Schienenspieler so weit hochzieht. Das kann auch sein. Aber man hat gegen Coventry gesehen, das hat dem Spiel des FC St. Pauli in den Abläufen nicht so gut getan, dass die sich da hinten so viel auf den Füßen standen.
Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal Richtung Sturm. Hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Und Arthur Abendbrot möchte erstmal grundsätzlich wissen, ob unser Sturm besser aufgestellt ist als vorige Saison, was mit der offensiven Reihe dahinter ist und wie sehr du dir Noah Weishaupt zurückwünschst. Hast du ja schon in Teilen schon ein bisschen mit beantwortet, glaube ich.
Was man ja vergisst, ist, dass mit Jay Jones noch ein Spieler dabei ist, der, von dem man ja noch gar nichts gesehen hat im Grunde, ne? Also der noch gar nicht so richtig, von dem man noch gar nicht richtig einschätzen kann, wie gut er dem FC St. Pauli helfen kann. Ich finde, hatte ich ja auch schon gesagt, Gewinner der Vorbereitung ist für mich Cissé. Der hat auf jeden Fall echt einen Sprung gemacht. Ich finde, Untonji, der passt richtig gut in die Idee des FC St. Pauli. Und deswegen würde ich schon sagen, für das, was der FC St. Pauli spielen möchte, ist der Sturm, also der Mittelsturm, besser aufgestellt als vorherige Saison. Weil da das mit Johannes Eggestein ist, hat ein tolles Tor gemacht jetzt am Wochenende übrigens, macht das super gut, war taktisch super klug und so, hat sich bewegt, aber er ist einfach nicht schnell genug gewesen für das, was vielleicht gespielt werden sollte, so, ne? Deswegen wurde da sozusagen auch ein bisschen drumherum gebaut. Und was das angeht, ob er individuell von der Qualität her besser aufgestellt ist, das weiß ich nicht, weil mit Gilavugi ja auch ein Spieler fehlt, der da auf der Position hätte spielen können. Aber für das, was jetzt gespielt wird, ist er auf jeden Fall besser. Für den Spielansatz, die es gibt. Und ja, die offensive Reihe dahinter. Ja, mit Pereira Larsch ist auf jeden Fall ein Spieler gekommen, der klarer Stammspieler ist. Aber dann, ja, hatte ich ja schon gesagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch was passiert. Noah Weishaupt, ob ich mir den zurückwünsche? Ja, also Noah Weishaupt, menschlich, total, auch super sympathischer Typ und jemand, der einen Impact hatte aufs Spiel, aber das auch meist nur für 45 Minuten, das muss man ganz ehrlich so sagen, und man hat durchaus mitbekommen, warum Noah Weishaupt sich bei Freiburg bisher nicht durchsetzen konnte. Das hat man auch beim FC St. Pauli gesehen, Stichwort Torgefahr. Das war so, ist so ein Thema und das brauchst du einfach, wenn du sowieso nur mit, ja, wie in der letzten Saison mit 3 Offensivspielern mehr oder weniger agiert hast, vielleicht nochmal so ein halber Bukalfa oder Irvine damit dazu, dann brauchst du von der Position einfach mehr Torgefahr, als Noah Weishaupt sie gebracht hat. Und ich glaube, ein klarer Außenbahnspieler, der würde jetzt in das System gar nicht mehr so gut passen.
Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir hier noch für Fragen haben. Und kommen die Fragen von Lukas, auch die haben wir schon zum Teil, glaube ich, berücksichtigt in deinen Antworten, aber er bringt noch Metcalf als neuen Namen mit rein, über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Er fragt, wen siehst du aktuell vorne im Sturm und welche Formation? Ein Stürmer und zwei klassische Außen oder ein Zehner und zwei Stürmer? Und jetzt das, was vielleicht neu hinzukommt, er findet, das sah bei der zweiten Variante mit Metcalf, Lars, Afolayan ganz gut aus im Testspiel.
Ja, weil die sehr flexibel dann sind, ne, und die Rolle sehr flexibel interpretieren und so. Also ein Stürmer und zwei klassische Außen, auch wenn sie mehr in den Halbräumen unterwegs sind als letztes Jahr, das ist, glaube ich, das favorisierte System. Zehner und zwei Stürmer. Wie gesagt, es wird alles ein bisschen flexibler, da wird viel ein bisschen mehr rotiert. Ich glaube, wenn Untonji und Cissé, also oder Cissé auf dem Platz stehen, ich glaube, sie werden nur selten beide zusammen auf dem Platz stehen, dann wird es klar eine Einstürmer-Variante sein mit dann eher zwei schwimmenden Zehnern oder klassischen Außen, wie man sie denn nennen will. Genau, Metcalf hat man noch nicht reingebracht und da gibt's ja auch die Frage, was genau Blessin in Metcalf sieht auf der halbrechten Angriffsposition. Die Frage finde ich super interessant, weil ich da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht und ich finde, und deswegen schwenke ich jetzt einfach mal rüber zu der Frage, ich glaube, Connor Metcalf ist ein richtig, also ich glaube nicht nur, sondern wir haben es ja auch schon gesehen, ist ein richtig, richtig guter Fußballer und ein geborener Achter. Also eine Position, die es nicht gibt beim FC St. Pauli. Und zwar schon, seit er beim FC St. Pauli ist, gibt es diese Position nicht so richtig. Mhm. Ne? Also der hat irgendwie diese Doppel-Sechs, da passt er nicht so richtig rein, weil er dann diese, also ja, da als Sechser nicht so richtig reinpasst. Da hätte er eher so die offensivere Variante, da könnte er mit reinkommen. Da hast du aber jetzt mit Sands und Fujita ist das zu quasi. Dann hat er ja offensive Außenbahn, das hat er gut gemacht. Aber für die Bundesliga, ja, weiß ich nicht. Dann so schwimmende Zehen ist vielleicht ein bisschen zu offensiv für ihn, auch wenn er eigentlich einen ganz guten Zug zum Tor hat. Muss man mal schauen. Aber eigentlich ist das so ein richtiger Box-to-Box-Achter. Vielleicht sogar eher so, also nicht ganz defensive Box, aber so in die offensive Box mit rein und so. Das kann der schon. Also so ein richtig klassischer Achter, der in so einem 4-3-3 mit zwei Achtern wird der richtig gut reinpassen. Aber die Formation gibt es halt einfach nicht. Also diese Rolle gab es und gibt es halt einfach nicht beim FC St. Pauli. Und das seit Jahren. Und deswegen mit Connor Metcalf, das finde ich echt immer richtig schwierig, da irgendwie so die Rolle für den zu finden. Ich glaube, der war ja auch lange verletzt, der könnte noch eine richtig, richtig gute Rolle beim FC St. Pauli spielen. Allerdings muss er da, ja, ob das auf der offensiven Außenbahn ist, weiß ich nicht.
Okay, auf jeden Fall ein Fragezeichen, was bei Connor Metcalf steht, aber ich glaube, das wird uns, wenn wir gleich zum Abschluss auch mal so eine Startformation überlegen, das wird uns bei einigen so gehen, die wir jetzt ja noch aus Zweitliga-Zeiten irgendwie lieb gewonnen haben, für die aber jetzt so, ja, haben wir ja in Teilen schon angedeutet, bei den verschiedenen Positionen und den Neuen, die gekommen sind und ihnen da vor die Nase gesetzt wurden sozusagen. Das wird für einige, die wir schätzen gelernt haben als Startelf-Spieler der letzten Jahre, wird das schwierig. Ich würde da jetzt noch, also übrigens, ich erwähne nicht mit Absicht deinen Namen nicht, weil du warst halt eben schon eine sehr komplexe Frage zur Abwehr. Lieber der Papier oder der Papiz, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das jetzt eben die Frage zu Metcalf kam von ihm. Nur, dass du deinen Namen hier auch einmal gehört hast, dass deine Gedanken und Fragestellungen hier auch Berücksichtigung finden. Und dann gucken wir uns noch kurz, um das Mittelfeld oder Quatsch, den Sturm abzuschließen, gucken wir uns noch an, was Malte geschrieben hat. Er schreibt, ich finde, es könnte noch etwas Licht ins Dunkel gebracht werden, was unsere Flügelspieler, Rollen in Systemen, Konkurrenz im Team, Anforderungen angeht. Das haben wir in Teilen schon gemacht, finde ich. Er bringt aber noch den Aspekt rein, außerdem hilft es vielleicht beim Verständnis für das Spiel, dass man die Winger eben nicht mehr nur an den geschlagenen Flanken und Dribblings misst. Was möchtest du dem noch entgegnen?
Ja, noch mehr als letzte Saison tatsächlich, ne? Weil man das ja schon gesehen hat, dass sie jetzt durch die höher stehenden Schienenspieler mehr in diesen Zehnerraum rücken. Ich würde sie breitziehende Zehner nennen, so wie Robert Klaus das gemacht hat, wofür er ja dann medial gescholten wurde. Alex Bessin spricht von schwimmenden Zehnern. Aber auf jeden Fall so eine Rolle, dass sie mehr in den Halbräumen unterwegs sind, dann wesentlich mehr Torgefahr von ihnen ausgehen soll und wesentlich mehr im Kurzpassspiel sozusagen zusammengeht. Ne? Also weniger Flanken. Auch wenn man dazu sagen muss, ich finde die besten Flanken im Team Oppi kommt ja jetzt mit rein, da werden wir mal sehen. Aber hat bisher eigentlich Dapo immer geschlagen. Wenn er mal die Zeit hatte sozusagen, dann hat er richtig gute Flanken immer geschlagen. Das kann er schon echt gut. Nur weil sie jetzt ein bisschen mehr im Zehnerraum, in den Halbräumen agieren, vielleicht manchmal auch ein bisschen tiefer, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die keine Flanken mehr schlagen können. Aber ja, genau, also die offensiven Außenbahnspieler, ich tue mich sogar schwer, sie immer noch als Außenbahnspieler zu bezeichnen, sondern ich würde sie einfach, schon überlegt, ob ich sie einfach als Offensivspieler immer noch bezeichne, weil sie halt eine viel komplexere Rolle haben, wo sie aber auch viel variabler auf das Spiel reagieren können. Die sollte man nicht nur an Dribblings und Flanken messen. Das ist absolut richtig.
Okay, jetzt haben wir das jetzt auch gelernt, dass wir da nicht immer nur gucken, wie oft geht Dapo ins Dribbling oder wie oft schlägt er eine Flanke, sondern deine Aufgaben werden sehr viel komplexer sein, wenn er denn überhaupt, und das ist eine Überleitung zu den, ja, zum letzten Themenblock, der sich mit der Startformation oder der ersten Elf beschäftigt. Da ist die Frage von Blub: Glaubst du, dass Dapo überhaupt in der aktuellen Form eine Chance auf die Startelf hat und ob er diese Leistung dauerhaft abrufen kann? Wir haben ja schon länger über Dapo gesprochen, aber siehst du ihn denn als, wenn wir jetzt auf die Startformation gucken, siehst du ihn als Teil davon dauerhaft?
Ja und ja, ne? Also in der aktuellen Form hat er eine Chance auf die Startelf, ja. Und kann er die Leistung dauerhaft abrufen? Ja, das glaube ich schon, dass er das kann. Vielleicht hat das da so ein bisschen Klick gemacht. Bei ihm und der kann das nochmal auf ein neues Level heben. Das glaube ich schon. Dapo ist ja auch ein Spieler, der also nicht der physisch nicht der schnellste ist, im Kopf aber sehr schnell ist. Das tut ihm gut und damit wird er also passt er doch auch sehr gut rein, wenn man sagt, man hat viel Geschwindigkeit in der Offensive. Auch wenn das bei Dapo sich nicht in der Endgeschwindigkeit sozusagen äußert, während das bei allen anderen Spielern wird man es in der Endgeschwindigkeit sehen, ne? Sei es Oppi, Pirker und Tonji, Jay Jones, wenn er irgendwann mal spielt, Pereira, Lars, da wird man überall, werden die Geschwindigkeitsrekorde werden wahrscheinlich purzeln, bei denen. Dapo fällt da so ein bisschen raus, weil er nicht, also er ist nicht der Endschnellste, aber er ist halt relativ schnell im Kopf. Genau, und wenn er diese neue Rolle annimmt, vielleicht eventuell sogar auch sich eher als ein Spieler begreift, der den Laden auch ein bisschen zusammenhält und da von mehr zu einem Teamplayer wird, ohne dass er das vorher nicht so richtig war, zu behaupten, dass das vorher nicht so richtig war. Aber man hat in den Interviews immer schon gemerkt, der war schon sehr auf, wie habe ich gespielt, hat er immer sehr darauf geachtet. Ich glaube, dass er, wenn er da den, wenn er da im Kopf ein bisschen einen Schritt weiter gegangen ist oder in eine andere Richtung denkt, dass er richtig gut werden kann, habe ich ja aber auch schon gesagt, ne? Also ich glaube, Dapo, da haben wir noch nicht alles gesehen von dem und er kann noch mal ganz anders spielen. Schade, aus ökonomischer Sicht für den FC St. Pauli ist natürlich, dass er in sein letztes Vertragsjahr geht und das jetzt sozusagen, dass man damit jetzt rechnen kann, dass der nochmal einen richtigen Schritt macht.
Dann ist nebenbei auch schon erwähnt worden, aber ich glaube, das spricht auch dafür, dass du die Frage wahrscheinlich eher mit Nein beantworten willst. Ich denke, Meckerecke fragt sich stellvertretend für einige, die das hier heute hören. Hat Jackson sportlich überhaupt noch eine Chance auf einen Stammplatz?
Also es ist eine Frage, die ich nicht so klar mit Ja oder Nein beantworten kann, weil es ein bisschen darauf ankommt, wie man diese Doppelsechs-Rolle interpretieren möchte. Ich sag mal so, wenn Fujita und Sands das spielen, was sie angedeutet haben, Fujita vor allem jetzt in den Testspielen, aber auch was man vorher in Belgien von ihm sehen konnte, und James Sands das, was er Anfang des Jahres, als er vor seiner Verletzung gezeigt hat, wenn die spielen, dann ist das ist das ein anderes Level. Dzeko hat große Probleme in der letzten Saison gehabt, mit technischen, mit der Geschwindigkeit und dann sozusagen als Reaktion darauf, technische Bereiche, Pässe sind nicht angekommen. Er hat natürlich auch so ein bisschen risikobehafteter gespielt, das sollte er wahrscheinlich auch, ein bisschen vertikaler, das hat er, glaube ich, ein bisschen angepasst unter Blessin, aber da sind halt viele Pässe nicht angekommen. Dann hat er beim ersten Kontakt und so, da war er ja noch nie der Beste, da sagt er ja auch selber, dafür ist er als als Spieler, als Kapitän auf dem Platz für das Team wahnsinnig wichtig gewesen, physisch natürlich auch total wichtig, und dann ist er so ein radikales Element im Spiel gewesen, gerade wenn er sich nach vorne einschaltet, und damit schlage ich die Brücke dazu, dass ich gar nicht so genau sagen kann, ob er vielleicht doch eine Chance auf dem Stammplatz hat, weil sollte sich herausstellen, dass man diese Doppel-Sechs, dass man da doch einen aktiveren, offensiveren Part braucht, dann sehe ich da am ehesten entweder Sinani oder eben Jackson Irvine als Spieler, die die Rolle, diese offensivere Rolle von dieser Position einnehmen können. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass Sands oder Fujita auf der Bank sitzen, was ich mir dann wiederum auch nicht vorstellen kann. Aber ja, also wie gesagt, in so einer offensiveren Rolle, da könnte ich mir ihn schon gut vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall, also Jackson ist kein unumstrittener Stammspieler, das muss man ganz klar sagen. Also auch wenn er, also jetzt sowieso ist er verletzt, braucht auch noch, glaube ich, ein bisschen länger, bis er wieder zurückkommt. Aber wenn er dann wieder da ist, ist es nicht so, dass man sagt, okay, wenn Jacko fit ist, dann spielt er auf jeden Fall. Das, davon haben wir uns durch die Transfers ganz schön weit entfernt.
Ja, sehe ich ähnlich. Dann bleibt eigentlich nur noch die Abschlussfrage, die ich Drunken Sailor zugedacht habe, der mich einfach mal wissen möchte, wie sieht deine Startelf Stand der Aufzeichnung? Also er sagt jetzt Dortmund, aber ich meine, das erste Pflichtspiel ist ja schon in 2 Wochen zu Hause gegen Norderstedt. Wie sieht deine Startelf aus und wie würdest du spielen lassen?
Also ich glaube, dass der einzige Unterschied im Vergleich zum Coventry-Spiel könnte sich auf der Rechtsverteidigerposition ergeben, wenn Sayakas nochmal 2 Wochen mehr Zeit hat und sich dann nochmal ein bisschen weiter reinarbeitet und vielleicht auch ein bisschen angefressen ist, weil er jetzt Konkurrenz hat. Und ansonsten würde ich vermuten, oder ich gehe davon aus, dass die Elf, die jetzt momentan die gegen Coventry gespielt hat, dass auch die Startelf sein wird, mit der in die Saison gegangen wird. Und ich finde es sehr gut, dass die jetzt auch im Test schon mal so zusammen gespielt hat, weil bisher, in den Testspielen bisher, war es ja schon so, dass da immer durchaus bunt gemischt war und man hat das auch gemerkt, dann stand auf einmal Schmidt und Schmitz standen da irgendwie mit auf dem Platz oder irgendwie wusste man schon relativ klar, ja, okay, das wird wahrscheinlich nicht die Startelf sein, aber jetzt gegen Coventry hat man schon gedacht, ja, das riecht nach Startelf und es ist gut, dass die jetzt schon zusammenspielt, weil man hat gegen Coventry auch gesehen, okay, da passt noch weit nicht alles zusammen. Die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass sich das noch ergibt, dass da noch ein weiteres Testspiel kommt. Und dann, ja klar, Pokalspiel wird trotzdem auch so gesehen. Auf der einen Seite natürlich eine absolute Pflichtsieg sozusagen, aber auch ein wichtiges Spiel, um sozusagen unter Wettkampfbedingungen das die Abläufe einmal auszutesten. Aber sonst ja, also Innenverteidigung, Hauke Wahl rechts, Erik Schmidt zentral und David Nemeth links. Dann die 2 Schienenspieler, entweder Sayakas oder Pirker. Ich glaube, tendiere eher zu Sayakas, ehrlich gesagt. Und Oppi auf der linken Seite, da könnte dann Blas Ritzka, wäre natürlich die zweite Variante, obwohl der dann als linker Innenverteidiger ja auch gespielt hat, oft in den Testspielen und gar nicht als linker Außenverteidiger. Dann davor Sands und Fujita, Afolayan und Pereira Lars als Offensivspieler, jetzt habe ich es mal so genannt, und dann Untonji als zentrale Spitze. Cissé, ich könnte mir, in meinen Träumen wird Stück für Stück Cissé im Verlauf der Saison diesen Stammplatz vorne einnehmen, dann aber noch nicht zu Saisonbeginn.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze dann auch wirklich im Wettkampf gestalten wird, ob das alles so kommt, wie du dir das hier heute Abend anhand der Fragen der ZuhörerInnen überlegt hast. Gibt es denn noch irgendwas, was jetzt bei diesen zahlreichen Fragen nicht abgedeckt wurde, was du hier heute Abend unbedingt noch loswerden möchtest?
Also ich glaube, ich habe jetzt so viel geredet und alles mal so angeredet und so. Ich möchte einmal betonen, dass ich natürlich auch nur eine weitere Meinung in diesem ganzen Kosmos darstelle und nicht irgendwelche Wahrheiten hier rauspuste sozusagen, sondern dass es auch nur anhand meiner Eindrücke irgendwas ist, von dem ich der Meinung bin, dass das so sein könnte. Und ich muss auch dazu sagen, es sind momentan Sommerferien, ich habe 3 kleine Kinder, mit denen ich viel Spaß habe. Ich schaffe das auch viel zu selten zum Training, um mir jetzt rauszunehmen, zu sagen, ja, das wird auf jeden Fall Metcalf, wird auf jeden Fall nicht rechts vorne eine große Rolle spielen oder Scott Banks, da muss man mal schauen und so. Also es kann auch sein, dass sich das alles ganz anders entwickelt, weil ich dann ja doch nicht, also klar, ich habe die ganzen Testspiele gesehen und da die Eindrücke draus gewonnen, aber ich habe jetzt nicht, ich war nicht mit im Trainingslager. Das ist etwas, was der Millerton sich noch nicht leisten kann, sich aber unbedingt bald mal leisten möchte, ins Trainingslager zu fahren. Und dann würde ich da noch viel, viel mehr rein interpretieren alles. Aber ich möchte jetzt einmal betonen, dass das nur sozusagen eine weitere Meinung ist in diesem ganzen Kosmos, was so das Team angeht.
Okay, dann der Disclaimer, der sonst immer am Anfang steht, eigentlich noch kurz zum Schluss hier.
Ja, und ich finde es total schön, wie viele Fragen gekommen sind auf diesen Aufruf sozusagen und was für Fragen. Da sind ja Fragen dabei, wo Dinge, ich auch auf Dinge gestoßen wurde, die ich vorher gar nicht so gesehen habe oder bei denen ich dachte, ah ja, stimmt, okay, das stimmt, so kann man das auch interpretieren und so. Also das sind richtig, finde ich richtig cool, hat mich richtig gefreut, dass so viele tolle und spannende Fragen dazu gekommen sind.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Danke für eure Unterstützung. Auf jeden Fall war es die Frage, ich hätte mir das alles im Vorfeld nicht ausdenken können, was ich Tim so alles fragen könnte. Von daher danke, dass ihr da euch Gedanken gemacht habt und Tims Meinung zu den verschiedensten Aspekten eingeholt habt. Tim, dann würde ich sagen, danke dir für heute Abend. Genieß noch die Sommerferien mit deinen Kids. In 2 Wochen geht's schon los.
So sieht es aus, genau. Ich gehe jetzt wieder auf Tauchstation für ein bisschen und dann sehen wir zum Pflichtspielauftakt natürlich voll dabei.
Alles klar, dann euch danke fürs Zuhören. Das war unsere kleine Sonderfolge inmitten der Saisonvorschau. Dann geht's bald schon mit Köln weiter. Und ja, bis dahin, danke fürs Zuhören. Macht's gut.